Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, der Kondolenzfolge. Heute sprechen wir.
Das ist ein Punkt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Heulsusen TV, heute mit folgenden Gästen, meine Damen und Herren, wir begrüßen recht herzlich Daniel Boschmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Ihr kennt ihn alle, weil ihr Frühaufsteher seid, natürlich vom Morgenmagazin, der Mann steht morgens um 3 Uhr auf.
Morgenmagazin ist bei den öffentlich-rechtlichen, ich bin vom Frühstücksfernsehen.
Aber es ist ein morgendliches Magazin.
Das stimmt.
Ja. Also, komm natürlich vom Frühstücksfernsehen, ich möchte mich entschuldigen.
Was ist das unangenehm? Können wir nochmal neu anfangen, direkt die
Kontrolle? Okay, können wir nochmal den Opener, nochmal die Sendung starten, bitte? Können wir die Sendung nochmal starten?
Hier explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Eine fantastische Folge. Wir haben richtig tolle Gäste und ebenso fantastische Laune. Begrüßt mit mir Daniel Boschmann, unser guter Freund vom Frühstücksfernsehen. Der Mann, der nicht nur am Morgen gut gelaunt ist, er ist am Nachmittag, am Abend und in der Nacht auch sehr gut gelaunt. Und er hat keinen Grund dafür, denn Werder Bremen steigt eventuell ab. Haha, ist das nicht lustig?
Moin. Freundchen, 30 plus.
Also hier, guck mal, das ist der Typ von rap.de.
So, ja, und ich krieg keinen neuen Opener, ne, ihr Säcke.
Ja, das So, ihr Schweine, wir reden jetzt über Fußball, weil es sein muss einfach, als wenn da irgendjemand noch Bock drauf
ist. Du bist übrigens auch da.
Ist es mir fuck egal, ob ihr noch da seid?
Nein, Leute, ich muss eine Frage klären.
Was?
Daniel, weißt du, ob ich das Wohnmobil heute Morgen, ob ich das gewonnen habe?
Hast du nicht gewonnen.
Na, scheiße.
Digga, du hast aber nächste Woche nochmal die Chance für den VW California Ocean für 60.000 Euro.
Warte mal, kannst du da was machen? Ihr verlost Wohnmobile
bei... Ich frag für einen Freund.
Beim Frühstücksfernsehen?
Du glaubst nicht, dass Deutschland rastet aus wegen Wohnmobile als Gewinnspiel. Deutschland campt im Jahr 2020. Mega Auto.
Was muss man denn machen, um das zu gewinnen?
Anrufen 01379444401.
Warte mal.
Sagst du das Kennwort Natur oder
Schicksal? Okay, warte. Dick hier nochmal eben. Warte, gib nochmal durch die Nummer.
Mal jetzt auch mit. Digga,
wir können doch nicht weitermachen. Dass der Gewinn
jetzt gib mir nochmal die Nummer. Himmel, Herrgott, jetzt. Null.
Oder schreib eine SMS.
Ja, 01379.
Ich will die SMS schreiben.
01379. Was?
444401.
01379444401.
Dann sagst du Natur. Oder du schickst Natur an 3x die 4, 3x die 1. Aber die Leitung wird jetzt nicht funktionieren.
Alter, Daniel, willst du mich verarschen?
3x die 4, 3x die 1 Natur. Das kann ich aber jetzt abschicken.
Bitte versuchen Sie es.
Ist ja nichts. Was ist das denn jetzt? Ach, ich hab kein 3x die 4, 3x die 1?
Ja, aber die geht jetzt noch nicht, Digga, Mann, ey.
Kannst du mir das nicht einfach so schicken, das Wohnmobil? Meine Güte, so lass uns jetzt über Fußball hier
schnell. Wir haben hier so viel auf dem Zettel.
So, Ruhe jetzt, Tagesordnung.
Keine Zeit für Wohnmobile.
Tagesordnungspunkt 1, Abstiegskampf. Werder Bremen steht vor dem Abstieg. Ja. Erkenntnisse der heutigen Show. Ja, wie es der Zufall so will, Daniel ist Werder Bremen-Fan und mein guter Freund Nico ist auch Werder Bremen-Fan. Ich bin ein Sandwich des Elends. Und wisst ihr das, kennt ihr das, wenn die beiden Brötchenhälften denken, sie wären super traurig und dann kommt die Frikadelle und sagt, nee.
Soll ich dir mal sagen?
Bist du jetzt die Bulette im Bild oder was?
Ja, genau.
Ich bin die Bulette, ja. Ich bin die Frikadelle.
Es ist so schön, dass dein Verein immer, ich fühle mich richtig beschissen am Samstag. Ja. Ich bin so am Ende mit den Nerven und dann gucke ich Sonntag Fußball und dann merke ich, es gibt Leute, die trifft's noch her.
Ja, das ist so, weißt du, so Werder Bremen-Fan geht so auf der Straße und stolpert so und fällt so hin und will gerade anfangen zu heulen. Auf einmal fliegt oben aus dem 27. Stock, boom, direkt daneben der HSV-Fan. Und da fragt man sich, ja, wo tut's euch eigentlich noch weh?
Nee, eigentlich ist noch lustiger. Der HSV-Fan fällt vom Dach, bleibt aber mit dem Auge am Nagel hängen.
Schön wär's. So, ihr Lieben, lass mal jetzt wirklich ein bisschen sportlich werden. Also, ich hatte ja ein paar Prognosen angestellt. Daniel, du guckst jedes Mal die Sendung, du weißt exakt, was ich gesagt hatte. Ich hatte gesagt, Werder Bremen spielt Relegation vermeintlich, vermutlich gegen den HSV und wird diese auch gewinnen. Irgendwie sind meine Prognosen bislang nicht eingetreten, aber das kann ja noch passieren am letzten Spieltag. Bremen hatte die große Chance gegen Mainz, sich in eine tabellarisch hervorragende Ausgangssituation für den letzten Spieltag zu bringen. Hat das allerdings nicht geschafft, hat das Spiel 3-1 verloren. Frage an euch, Jungs. Erstens, woran lag das? Zweitens, wie habt ihr das Spiel so erlebt?
Nico, willst du zuerst?
Nee, mach du mal. Okay, ich muss immer das Elend hier als erstes erklären. Gut, dass du diesmal dabei bist.
Ich möchte generell eine Sache vorwegschicken, weil mir sonst wieder vorgeworfen wird, ich wäre ein blinder Fanboy und ich sehe die Probleme nicht. Mhm. Bremen steht da unten, weil sie es selber über die Saison verkackt haben. Punkt. Das muss über allem stehen. Machst du die Punkte, reden wir über den ganzen Kram hier nicht. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele parallele Effekte oder Nebeneffekte, die dazu geführt haben, dass es so schrecklich geworden ist, also über die Maßen schlecht. Bleiben wir nur mal beim Mainz-Spiel jetzt. Wenn du das Mainz-Spiel nicht gewinnst, hast du eigentlich auch in der Relegation nichts verloren. Das ist ein Spiel, das musst du gewinnen, da gibt es keine Ausreden. Und die ersten 10 Minuten sahen, wie ich finde, richtig, richtig geil aus. Die haben den Ball gut behauptet, sie hatten gute Offensivaktionen, aber wie die ganze Saison schon, sie machen die Chancen halt nicht. Ob die jetzt alle super zwingend waren, ist das nächste Ding, aber manchmal fehlt dir halt auch ein bisschen Glück. Wenn du aber ab der 15. Minute das Spiel komplett aus der Hand gibst, dann verlierst du da auch, wie ich finde, verdient mit 3-1. Und dann muss man sich wirklich fragen, hat diese Mannschaft es mit dieser sportlichen Leistung überhaupt verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen? Aktuell. Fakt ist, sie hätten es machen müssen, aber auch vorher schon. Wenn du all die Spiele gegen die direkten Konkurrenten verlierst, wir können die ganze Saison zurückgucken, all die Leute, die wir da unten haben in den letzten 5 Plätzen, gegen die haben wir, glaube ich, allesamt verloren.
Paderborn.
Und gegen Mainz in der Hinrunde 0-5. Ja, bitte.
Mhm. Ja, also ich bin absolut deiner Meinung, wenn Bremen absteigen sollte, ist es verdient. Das ist liegt zum einen an den Punkten, klar. Wenn du einfach 28 Punkte Nico, hast am 33.
Nico hat keinen Punkt mehr, hat auf Schwarz gestellt.
Was?
Nochmal? Nico war eben Schwarz.
Ja. Wie bitte?
Ich hab kurz Bild ausgestellt.
Warum?
Nee, habe ich nicht. Ist ein Technikfehler gewesen.
Brauchst du Hilfe?
T-Shirt. Ja, ja.
Können wir mal 2 Techniker zu Nico schicken, bitte? Jetzt sind unterwegs, ne?
Danke.
Was ich sagen wollte, ist, wenn du mit 28 Punkten nach 33 Spieltagen Tabellenvorletzter bist, dann hast du es sportlich de facto verdient abzusteigen, meine Meinung. Klar gibt es dafür auch Ursachen. Einige liegen sicherlich auch in einem Verletzungspech. Es wurde aber auch oft genug bedient, sage ich mal, diese Erklärung. Ich will es mal nicht Ausrede nennen.
Aber deswegen wird sie nicht weniger wahr. Also das muss man wirklich sagen. Also Fakt, das ist der Fakt. Wenn du die Hinrunde fast, ich glaube, nur ein einziges Mal mit der gleichen Elf spielst, ist das für eine Mannschaft wie Bremen
Too much.
Ja.
Punkt. Und vor allen Dingen, also nochmal, die stehen zu Recht da unten, da bin ich voll bei ihm, aber guckt euch Schalke 04 an, das ist jetzt nicht Werder Bremen, die haben 10, 12 Verletzte und gewinnen 15 Spiele nicht. Das ist nicht nur ein Bremer Problem, das ist, glaube ich, eins, was du durch diese Liga merkst, wenn du an einer Stelle falsch kalkulierst oder falsch planst, was ja in diesem Fall auch ein Fehler von Werder Bremen ist, wie du den Kader aufgestellt hast. Und dann erwischt es dich volle Breitseite, dann kriegst du das nicht aufgefangen. Dazu gehören aber auch Punkte, hundertprozentig, wenn du den Trainer nach diesem Spiel gesehen hast, habe ich ihn das erste Mal so erschüttert gesehen und auch so die Mannschaft angreifen, wie es wahrscheinlich schon, also vielleicht nach dem Mainz-Spiel in der Hinrunde hätte sein müssen oder so. Da hätte wahrscheinlich schon viel lauter ein anderer Ton sein können. Das passt dann aber auch wieder nicht zu Bremen und ist dann einer der weiteren Multiplikatoren, die für diese Abwärtsspirale sorgen, die du einfach hast. Und ich meine, ich gehöre auch zu den Leuten, die ganze Zeit gesagt haben, Team Kohfeldt, ich möchte, dass der Trainer da weiter bleibt, weil ich fest daran glaube, dass sie es gemeinsam schaffen. Jetzt stehe ich wie der Idiot da, wie alle anderen, die das gesagt haben, und sagen, ja, okay, Mist, hat nicht funktioniert, jetzt steigen wir ab und der Trainer geht. Ich meine,
man muss auch fairerweise sagen, ihr seid noch nicht abgestiegen, ne? Also ich gehe hundertprozentig davon aus, dass ihr gegen Köln gewinnt. Einfach, ja,
wird nicht reichen.
Ja, aber ihr gewinnt gegen Köln. Das ist für mich Gesetz, weil Köln schenkt schon wieder ab. Die haben schon wieder keinen Bock mehr. Die hatten ihre eine Hochphase. Die sind mit die schlechteste Mannschaft der Rückrunde oder der nach Corona-Spielzeit.
Wir fallen bei Bremen nichts. Wir sind wieder barmherzige Samariter. Hast so einen scheiß Lauf und brauchst dringend einen Sieg. Spielst du gegen Bremen, läuft alles wieder geil.
Ja, aber ihr habt's ja gegen Paderborn gesehen und so. Und Köln wird sich nicht gut verkaufen, ist meine Prognose. Und dann hat Bremen 31 Punkte. Und je nachdem, wie hoch sie gegen Köln gewinnen, muss Düsseldorf gegen Union dann vielleicht auch sogar gewinnen. Und das ist eine Situation, die ist auch unangenehm für Düsseldorf.
Ja, weil man dasselbe, was man über Köln sagen kann, kann man ja auch über Union sagen. Ja.
Union wird auch ohne Anderson vor allen Dingen, ne? Der fehlt ja vorne, gelb gesperrt. Der ist wichtig für Union. Ich glaube auch, dass Düsseldorf sollte das eigentlich nach Hause schaukeln. Also wenn Düsseldorf das noch verkackt, alter Schwede, dann brennt hier die Altstadt, glaube ich so. Ja, aber noch ist es nicht so weit, deswegen können wir auch noch gar nicht so über den Abstieg wirklich reden, weil er ist ja noch nicht passiert, oder?
Also, halte mich für bescheuert, Nico. Ich habe ja nun auch immer sehr optimistisch und positiv geschrieben, einfach auch so ein bisschen mir was von der Seele runterzuschreiben. Und ich glaube auch, dass, so ein bisschen ist er einfach so, das ist ein bisschen Selbsthilfegruppe. Und ich habe mir selber gedacht, warum jetzt noch weiter im Elend rumstochern, dann überlege ich doch mal, wie es geil wäre, wenn was Gutes passieren würde. Und die Chance ist doch wirklich noch da. Also wir haben so absurde Momente erlebt und ich will gar nicht jetzt nur HSV sagen, aber so viele absurde Momente in dieser Saison erlebt, dass da Mannschaften jetzt Meister sind, die auch gerne mal 8 Punkte hinter dem BVB waren und wenn der BVB anständig durchgespielt hätte, hätte es einen Meister gegeben. Ich habe übrigens, weil du gerade Schalke angesprochen hast, ich persönlich, und das ist das Absurde, ich finde, Schalke hat so eine grottoide Kacksaison gespielt und ist trotzdem safe in der ersten Liga nächste Saison dabei. Da ist irgendwas in meiner Wahrnehmung völlig verzerrt.
Kennt ihr? Ja, ja, weil die aber im Gegensatz zu Bremen auch mal einen Run hatten.
Ja, ja, genau.
Aber ich finde, was du sagst, nicht komplett verkehrt, weil natürlich kann man jetzt dann immer sagen, das ist Optimismus oder Pessimismus oder so, aber als Frankfurter kann ich euch sagen, es gibt diese Fußballwunder. Ich habe sie schon mindestens zweimal selber erlebt, die unmöglichen Sachen, die dann eben doch passieren. Das ist natürlich nichts, worauf man im Vorfeld irgendwie sich freut, aber gerade wenn du so ins Spiel reingehst und sagst, naja, es ist eh gelaufen, keine Ahnung, der Fußball erzählt die verrücktesten Geschichten noch. Kann der HSV absteigen? Noch kann Bremen die Klasse halten. Es kann sein, es kann sein, dass wir nächste Saison eine Bundesliga sehen mit Bremen und HSV. Es kann passieren.
Das kann nicht passieren.
Wieso nicht?
Weil es einfach rechnerisch nicht mehr möglich ist.
Das ist nicht mehr möglich, weil werden beide im besten Fall in die Relegation kommen können. Und dann kann nur einer
gewinnen. Das ist der beste Case. Okay, scheiße. Ich versuche hier euch beide aufzupäppeln.
Ja, ich weiß das. Du musst dich entscheiden. Du musst dich einen aufpäppeln. Du musst dich entscheiden, wen du lieber hast. Ob du lieber hier auch oder willst du hier?
Kurz was? Daniel, nochmal bitte.
Ich sage, jetzt hat Ede sich mit gestern Nacht handschriftlich auf die Karte was geschrieben und die komplette Schädel.
So, pass auf, ich sag euch jetzt mal was. Das kann auch für beide richtig gut werden. Nee, kannst nicht. Scheiße. Okay.
Komplette Rede.
Aber dann weiß ich auch nicht.
Ja, exakt. Das ist ja auch irgendwie kacke, wenn deine einzige Hoffnung noch eine Relegation gegen den Erzrivalen ist. Das fühlt sich auch nicht gut an. Obwohl ich mittlerweile, für mich ist also schon seit 3 Wochen ja das so das höchste der Gefühle, wo ich auch noch hoffe. Ich bin so pessimistisch, weil ich nach dem Spiel gegen Mainz auch de facto im Prinzip den Abstieg schon für mich anzufangen zu verarbeiten. Weißt du, weil ich jetzt schon darüber nachdenke, wie kann die nächste Saison aussehen? Was machst du damit? Ja, okay. Ich habe ja auch schon bei Twitter mal aufgestellt, was das alles für Duelle sind, die man nächste Saison haben könnte, wenn alles auch aus norddeutscher Sicht auch optimal auch in der dritten Liga läuft, dann ist das alles, wie ich auch geschrieben habe, kannst du die Scheiße auch schönreden, dann ist das alles nicht mehr ganz so schlimm. Trotzdem will ich in dieser verdammten Liga bleiben und ich finde es, also das, Werder Bremen gehört da einfach hin und das, also deswegen bin ich bei denen jetzt, ich will diese letzte Hoffnung behalten, aber du musst schon mindestens 4-5 Dinger gegen Köln machen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und dann irgendeinen, der wie...
Möglich, auch wenn es bekloppt klingt, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, aber da brauchst du noch, die Frage ist, Boschi, wer bei uns den Fjordhoff machen könnte mit dem Übersteiger für das 5-0 in der 93. Minute. Pizarro.
Ich hätte Pizza ehrlich gesagt ein bisschen früher gebracht. Ich weiß natürlich nicht, wie fit er ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass all die Leistungsträger, die wir noch haben, nach dem Abgang von Kruse, der nicht kompensiert wurde und irgendwie durch Osako aufgefangen werden sollte, was, wie ich finde, schon ein schiefes Bild von Anfang an war. Aber all die Leistungsträger, die wir haben, laufen aktuell in dieser Saison komplett ihrer Form hinterher. Wenn Maxi Eggestein in der Sendung davor vielleicht überperformt hat und zu gut war, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das jetzt die goldene Saison war, aber aktuell laufen sie alle einen halben Schritt mindestens hinterher. Und für eine Mannschaft wie wir, ich sage immer wir, muss ich mich entschuldigen, reicht das einfach nicht. Da haben wir die Breite nicht. Ist leider so.
Ich würde ganz gerne mal, weil wir auch über Verletzungen sprechen und so weiter, mal mir die Bremer Mannschaft mal angucken mit euch zusammen, wer da so gespielt hat. Werder, haha. Vorne Osako und Sargent, aber dafür muss man auch sagen, dass Selke, der zur Winterpause gekommen ist, auf der Bank war, fit. Ein Pizarro war auf der Bank, Rashica war auf der Bank. Also die hätten spielen können, ne? Die waren jetzt nicht verletzt. Bittencourt, Stammspieler eingeplant. Okay, weiß nicht. Klaassen hat gespielt, Eggestein hat gespielt. Selassie, Friedel, glaube ich, kann man auch unter der Kategorie Stammspieler verorten. Und dann hast du hinten Moisander, Groß und Velkovic. Der hat natürlich jetzt Vogt gefehlt, klar. Der war so zuletzt ein Stabilisator. Aber ich meine, jetzt in dieser engen Phase, jetzt, da war Bremen jetzt nicht mehr so arg gebeutelt.
Nee, ja. Das sagt ja auch keiner. Seit Corona sind sie alle wieder da. Also seit Corona haben wir auch einen Kader, der voll ist, der ja sogar fitter ist und die Spiele besser gehen kann, als sie es noch davor machen konnten.
Ja.
Aber es geht um den, also das ist auch nochmal, die stehen zu Recht da, wie das gelaufen ist. Aber das, was Daniel auch sagt, ist ja diese Situation irgendwie von Spieltag 5, 6 ging es, glaube ich, los bis nach der Winterpause. Wo du in dieser Zeit.
Eigentlich. Mit der Verletzung von Julia habe ich das Gefühl gehabt, ist alles so ein bisschen tüdelülü und dann hat sich jeder auf den anderen verlassen. Irgendwie ja. So ein Gefühl habe ich irgendwie.
Mit wessen Verletzung?
Osako, Entschuldigung.
Ja, eure Spitznamen, eure Kosenamen, die ihr so liebevoller.
Julia und Osako.
Das aber wer da Bettwäsche da austauscht, das, sorry, dass die nicht so. Okay.
Sein Vorname.
Das ist einfach, das ist einfach Recherchearbeit, die man vor so einer Sendung machen soll. Ja.
Nee, sowas mache ich nicht. Dann wüsste ich auch den Unterschied zwischen Morgenmagazin und Frühstücksfernsehen.
Nee, aber das ist jetzt keine Entschuldigung mehr. Du siehst jetzt einfach eine Mannschaft, die definitiv falsch aufgestellt ist für das, was Werder Bremen eigentlich an Fußball hätte spielen müssen. Kein Tempo, kein Umschaltspiel, sondern viele Leute, die Ball tragen und damit das Spiel unnötig verlangsamen in vielen Situationen. Und dass an diesem Wochenende Selke draußen sitzt, liegt, glaube ich, an, okay, du hast 14 Spiele lang die Chance gehabt, dich hier dazu zu beweisen, dass du im Abschiedskampf die richtige Wahl bist. Hast es nicht gemacht, bist du offensichtlich nicht. Und warum Rashica nicht? Das müsste Tobi Escher outet sich ja manchmal als ein sehr gut informierter Bremen-Insider.
Heute auch
vielleicht hat der noch die eine oder andere SMS da mitgekriegt. Also das ist auch ein Statement gewesen, den nicht bringen.
Ja, weil der Scheiße war zuletzt. Muss man ja einfach mal festhalten. Ja, er hat zuletzt keinen Stich gesehen, seit er irgendwie auf der Suche nach einem neuen Vertrag ist oder auch einem neuen Arbeitgeber. Hat er nichts mehr gezeigt jetzt in der ganzen Rückrunde.
Jetzt gibt es eine Ansage.
Darf ich mal drei Schritte zurückgehen?
Bitte.
WM 2014, Halbfinale. Da gibt es ja die schöne Anekdote, wenn man das nochmal guckt, dieses Halbfinale Deutschland gegen Brasilien, wie Philipp Lahm mit einem vollen Lächeln aufs Feld drauf geht und einfach Bock hat, dieses Entscheidungsspiel zu machen. Und er auch gesagt hat, ich hatte so Bock, dieses Spiel zu spielen.
So wie ich zur Arbeit komme.
So wie du zur Arbeit kommst, ja. So hatte der Bock drauf.
2014 auch.
Jetzt hast haben wir Mainz gegen Bremen gesehen. Und dann siehst du halt, wie Danny Latzer vor dem Spiel die Mannschaft heiß macht. Und du siehst halt, wie Danny Latzer von der ersten Minute an sagt, so Leute, gebt mir den Ball. Und der dann halt aus dem Mittelfeld heraus, der ist ja gar kein Außenstürmer oder sowas, aber der geht im Mittelfeld heraus, geht der einfach ins 1-gegen-1 rein, in diesem entscheidenden Spiel. Und sagt sich halt so, ist mir egal, ich habe jetzt Bock darauf, dieses Spiel zu gewinnen, ich habe jetzt Bock darauf, diese Aktion zu machen, ich riskiere was. Und da hattest du zwei, drei Spieler bei Mainz, die genau das gemacht haben, die genau halt eben dieses Risiko gegangen sind. Und bei Bremen hattest du dann immer das Gefühl, da ist niemand. Da ist niemand, der sich anbietet, da ist niemand, der geht, da ist niemand, der sich zeigt, da ist niemand, der jetzt mal einen Ball hat. Da gab's dann immer den langen Ball von Velkovic nach Osako, zu Osako, wo du gefragt hast, wie soll Osako diesen Ball jemals bekommen? Und Osako hat sogar noch ganz gut gespielt, fand ich jetzt gegen Mainz, hat sogar noch drei, vier Bälle festgemacht, hat sein Tor noch gemacht. Aber das hat halt völlig gefehlt, das hat auch in dieser Kaderplanung völlig gefehlt. So, du holst im Winter Vogt, der ein Leihspieler ist, der gar nichts eigentlich in dieser Mannschaft zu melden hat, wenn du so möchtest, weil der sowieso im Sommer im Zweifelsfall wieder nach Hoffenheim zurückgeht. Und der bestreitet plötzlich jedes Interview. Also plötzlich jedes Interview mit Kevin Vogt, der eigentlich ein halbes Jahr gar nicht dabei war bei der ganzen Scheiße. So, und dann merkst du halt einfach, da ist irgendwas komplett schiefgegangen. Da hat man irgendwie sich komplett darauf gedacht, okay, das mit dem Kruse-Ding, das fangen wir alles irgendwie ab. Aber es hat halt niemand abgefangen. Und das ist halt einfach.
Meinst du ein aggressive Leader, Tobi?
Oder? Nein, gar nicht aggressive Leader. Es war auch gar nicht so, dass Latzer da sich so reingeworfen hat, sondern einfach jemand, der Bock hat, der halt dieser Drucksituation standhält, weil er einfach Bock drauf hat. Der halt einfach sagt so, ich nehme den Ball jetzt und ich mache jetzt was mit dem Ball. Gar nicht so, ich grätsche jetzt rein, ich grätsche jetzt alle um, sondern einfach, das ist ein geiler Tag heute. Das ist ein Tag heute, wo wir was gewinnen können. Das hat halt überhaupt niemand da.
Ja, ich meine, die ersten 20, 25 Minuten hat Bremen ja das Spiel dominiert, aber fällt dann immer zusammen wie ein Kartenhaus, weil genau das ist, was du gesagt hast, dass an der Stelle definitiv falsch zusammengestellt wurde. Denn das habe ich auch schon in dieser Sendung schon mal gesagt und das zeigt sich jetzt einfach nochmal noch deutlicher. Wenn du Werder Bremen zu Beginn der Saison 19-20 anguckst, kommen sie aus einer 18-19-Saison, wo sie das Gefühl haben, okay, wir können um oberen Drittel kratzen. Wir können irgendwie um Europa mitspielen. Irgendwie so 6-9 ist irgendwas, womit Werder Bremen liebäugeln könnte. Und spielen dann offensichtlich oder wollen nach der Philosophie einen Fußball spielen, der ballorientiert ist, der das Spiel übernehmen, das Ballbesitz. Sie wollen halt eine von den Mannschaften, von den Drittelmannschaften sein, die mit Fußball spielen wollen. Und das ist der entscheidende Fehler gewesen. So, dadurch hast du, weil dafür ist das Gerüst, was sie gebaut haben, viel zu wackelig. Das hat nicht funktioniert.
Der Kader gibt es ja theoretisch her. Du hast halt genug Spieler, aber du hast halt da an einigen Stellen völlig fehlgeplant, was den Kader angeht. Einmal die Abwehr, dass du halt wirklich niemanden hast, der Spielauslöser ist. Moisander kann das, aber auch wieder nicht in diesen entscheidenden Spielen taucht Moisander völlig ab. Der kann ja eigentlich einen guten Pass spielen, aber da traut er sich gar nichts mehr in diesen Spielen. Und
kein Tempo in der Verteidigung.
Kein Tempo in der Verteidigung, das du ja auch brauchst, wenn du spielst. Du hast vor allen Dingen vorne niemanden. Du hast halt alles auf Füllkrug gesetzt. Aber jetzt, seitdem der weg ist, hast du niemanden, der auch nur ansatzweise den Ball hält. So, Osako hat ja auch noch gefehlt, der kann das auch ein bisschen, aber der Ball geht dir immer wieder verloren. Als Ballbesitzmannschaft, wenn du Ballbesitz spielen willst, brauchst du auch Spieler, genau, die den Ball halten. Also die den Ballbesitz bei dir halten.
Und das ist Osako für Kruse. Und das hat nicht funktioniert. Und Füllkrug, das, weißt du, wie weh das tut, als Bremer zu sehen, dass Niklas Füllkrug nach dem Kreuzbandriss, an Anführungsstrichen dank der Corona-Situation und 3 Monaten Verschub, auf einmal wieder da ist und in 3 Spielen von der Bank, oder wie viel sind es, bei Werder Bremen mehr Impact hat nach dem Kreuzbandriss als der komplette Rest des Sturmkaders, in der ganzen, also des Sturms im ganzen Kader. Das tut weh.
Aber das Problem ist ja auch schon, dass du jemanden holst wie Füllkrug. Also, dass du jemanden holst wie Nuri Sahin, du holst dir verletzungsanfällige Spieler. Und das ist halt so ein Gamble, den kannst du machen, aber dann darfst du doch nicht die ganze Zeit dich darüber beschweren, dass die dann ausfallen. Also, das ist einfach so, das ist auch so das Prinzip Hoffnung, naja, wenn er eine Saison durchhält, dann ist aber auch geil. Ja, das ist richtig, aber es ist halt trotzdem ein Risiko.
Ja, Entschuldigung, das ist das, was ich am Anfang meinte, nochmal, das ist ja nicht alles jetzt Entschuldigung dafür, sondern es ist wirklich Analyse. Dass dieses Gerüst, das sie am Anfang aufgebaut haben, mit wir wollen eine von den Mannschaften sein, die Fußball spielen, auf solchen wackeligen Beinen stand, die sie alle unterschätzt haben. Und das ist denen nach dem 5. Spieltag zusammengebrochen und seitdem ist vorbei. Und seitdem
erkläre ich, wie Werder einfach die ganze Saison nicht einen einzigen Standard verteidigen konnte. Bis jetzt auf die letzten, sagen wir mal, 4, 5 Spiele, wo es wirklich, also mit Corona oder mit dem Neustart ist es ja wirklich besser geworden. Mhm. Aber Standards, das ist ja so quasi safe schon ein Gegentor gewesen. Und was mir auch aufgefallen ist, vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, in meinem Spiel kann ich mich an keine scharfe Flanke aus dem Vollsprint erinnern. Wir treten immer auf den Ball, gehen nochmal zurück die 2 Meter und versuchen dann entweder in den Halbraum zu spielen oder eiern den dann irgendwie als Chip rein. Ich kann, also mit Verlaub, ich will normalerweise keine Namen nennen, aber so eine Chip-Flanke wie vom Friedel, alles mit so unter 3, wo sollen da, und dann Osako ist einfach zu klein, dann am Ende des Tages da Druck drauf zu bringen.
Der Problem ist halt, dass du überhaupt die Flanken schlägst. Borussia Dortmund hat ja mindestens 3-fach so viele Flügeldurchbrüche, aber die schlagen nie eine Flanke. Die gehen immer bis zur Grundlinie mit Tempo durch. Das Tempo fehlt ja bei Werder total für diese Aktion. Und dann halt gucken sie, wie sie den Ball flach reinbekommen, weil Flanken sind. Das war halt ganz oft so bei Bremen, dass sie den Ball an der Seite hatten, dann gute Flankenposition und dass sie vorher schon gewusst, dass da nichts draus wird, weil wer soll die Flanke da reinmachen? Genau. Und das mit den Standards ist halt nochmal so heftiger, weil es gab ja auch einige Spiele, wo sie halt defensiv gut standen, wo sie mitgehalten haben, wo es 0-0 stand und dann der Gegner halt über den Standard den Dosenöffner hinbekommen hat. Also 6-mal war es diese Saison der Fall, dass das 0-1 beziehungsweise das 1-2 der Treffer, mit dem sie in Rückstand geraten sind, nach einem Standard war. Und das macht dann in so einem engen Spiel dann den Unterschied. Wenn du dann 0-1 hinterherlaufen musst, dann musst du wieder Räume für Konter öffnen und dann steht es plötzlich 0-3. Und da ist halt viel zu oft diese Spiele hergeschenkt mit Standards. War ja, jetzt auch wieder der Fall. Mainz hat ja keine Chance.
Das macht doch was mit dem Kopf, wenn du weißt, fuck, wir haben jetzt in der 75. Minute kriegen wir jetzt am 16. einen Standard gegen uns. Wenn der jetzt drin ist, müssen wir wieder aufmachen und wieder mehr laufen. Mhm. Und ich glaube, das etabliert sich so ein bisschen. Ich habe mal einen total spannenden Artikel gelesen über so ein Verlierergehen. Also das meine ich jetzt nicht böse und auch nicht frotzend, aber es hat ein Psychologe mal erklärt, warum Schalke für ihn nicht Meister werden kann, weil alle in dem System daran denken, am Ende reicht es sowieso nicht. Und deswegen total spannend, wird Bayern immer Meister, weil alle vom Schrankenwärter bis hin zu dem, der die Blumen gießt oder eben dann dem Präsidenten sagen, am Ende reicht es sowieso. Das ist Selbstverständnis.
Das ist ja das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, wird das in der Psychologie genannt. Wie, dass du halt, wenn du selber glaubst, dass du etwas kannst, dass du dann durchschnittlich besser bist. Das haben sie halt wirklich, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und das hast du das merkst du bei den Standards total, dass Werder irgendwann aufgehört hat, daran zu glauben, dass sie es verteidigen können. Das hast du ja bei diesem Mainz-Ding auch gemerkt, dass dieser Standard, den sie das Gegentor gefangen haben, den gab es 3 Minuten vorher 1-1 auf derselben Form. Also es war so, das war einstudiert von Mainz, die haben den 2-mal hintereinander denselben Freistoß gespielt und du kriegst den dann beim zweiten Mal nicht verteidigt.
Lass uns mal an dieser Stelle, wo du schon Mainz erwähnst, auch noch mal übergehen zu Mainz 05. Weil die steckten ja bis vor diesem Spieltag auch bis zum Hals im Abstiegskampf. Und für die war das eben auch ein, wie sagte Guardiola immer, Van Gaal immer noch, Tod oder Guardiolen, ne, hat er immer gesagt. deswegen kam ich auf Guardiola. Für die war das ein eben solches Spiel. Und genau wie du gerade angedeutet hast an der Personalie Latza, lieber Tobi, haben die Mainzer dieses Spiel nämlich ganz anders angenommen. Bestätigend zu deiner Theorie bezüglich Latza kommt auch noch hinzu, bestätigend, dass er, als er das Spiel verlassen musste, dass Mainz danach auch deutlich anfälliger wurde, dann kam eben auch das Gegentor und da kam Mainz auch so ein bisschen ins Schwimmen. Da fehlte dann völlig die Sicherheit irgendwie im Mittelfeld. Am Ende hat es natürlich dann trotzdem noch gereicht. Aber Mainz, muss man sagen, die hatten auch vielleicht psychologisch sogar eine schwierigere Ausgangssituation, weil sie da so nach und nach reingeflutscht sind, wohingegen Bremen im Prinzip seit Wochen weiß, worum es hier geht. Und die haben es gut gemacht, muss man auch mal dann Mainz lobend erwähnen.
Wobei sie natürlich mit dem Ergebnis von der Woche im Rücken, dem 2-0 gegen BVB, schon wussten, was die Aufgabe ist. Ja. Nach dem 1-0 hatte Werder ja auch 67% Ballbesitz im Schnitt, weil Mainz genau dann das gemacht hat, gesagt haben, okay, hier nimmt's und wir schauen, dass wir kompakt stehen. Was bei Mainz ist halt so wankelmütig diese Saison, aber sie waren in den entscheidenden Momenten immer da und das hast du auch jetzt so an drei vier Spielern kannst du das merken, halt einerseits Latzer, der ein wirklich starkes Spiel gemacht hat, aber auch Riedle Baku, der sehr viel Alarm gemacht hat über die rechte Seite, der zuletzt oft defensiv schwach aussah, aber jetzt halt wirklich mal ein Spiel abgeliefert hat, wo er gezeigt hat, er kann das. Mhm. Auch ein Kaysson wieder mit einem wichtigen Treffer, also da hast du dann wieder gemerkt, okay, die haben es geschafft, halt den entscheidenden 5% abzurufen und dann eben mit Kompaktheit, Giftigkeit, Galligkeit diese 6 Punkte jetzt gegen BVB und Werder zu holen und das macht dann irgendwo den Unterschied in der Endabrechnung.
Ja, und dieser Unterschied.
Ich bin auch nicht ignorant. Ne? Ich möchte eine Sache noch sagen. Fortuna Düsseldorf meinst, die ringen mir großen Respekt ab. Also so wie die sich jetzt verhalten und so wie die spielen, mit dem Glauben daran, allein Skripski, was der an Kilometern macht, jedenfalls, also wenn er dann auf dem Platz steht und dann auch die beiden Dinger da gegen den Pfosten ballert, das ist beeindruckend. Keine Frage. Auf das Dortmund-Spiel bleibe ich aber trotzdem wütend. Also wenn ich sehe, wie Dortmund gegen Leipzig spielen kann, bleibe ich wütend, wie man so seinen Beruf wahrnimmt, wenn es für andere um die Existenz geht. Die sind nicht schuld daran, aber das ist wieder ein Puzzleteil dafür, dass alles in der Saison dafür spricht, dass es so kacke aussieht.
Da bin ich voll bei dir. Also das hätte mich in eurer Perspektive auch massiv geärgert. Und das war ja im Prinzip auch dann so eine Situation, jeder hatte so seine Outs, in dem Sinne, dass man nicht damit kalkulieren kann, dass du da punktest. Dazu zählt natürlich das Mainz-Spiel in Dortmund, aber auch Düsseldorf in Leipzig. Aber man muss fairerweise sagen, Bremen hätte gegen Bayern fast eine ähnliche Schwäche ausnutzen können. Ne? Da haben die Bayern auch Larifari gespielt.
Aber Digga, guck mal, dann don't get me started jetzt. Das ist die 19. Minute und wenn der Davies vom Platz fliegt, und er muss vom Platz fliegen. Ich möchte diese Diskussion, wenn ihr die nochmal führen wollt, können wir die gerne machen. Für mich ist das kein Reflex, der will sich nicht befreien. Der Mann ist schon durch aus der Bewegung. Das sind für mich Sportmaschinen, die bewegen ihren Körper minutiös auf die Millisekunde genau und erschöpft war er zu dem Zeitpunkt noch nicht in der 19. Minute. Wenn Davies vom Platz fliegt, ist da mehr drin. Natürlich ist das keine Garantie. Natürlich ist das auch wieder Malerei in die Zukunft oder eine Wunschvorstellung. Aber du hast gesehen, wie es am Ende dann doch mal ein bisschen gebrannt hat bei den Bayern.
So. Absolut. Definitiv. Weil man auch jetzt ganz fairerweise auch dazu sagen muss, es wäre überhaupt nichts anders gewesen, wenn Mainz 5-0 verloren hätte gegen. Dann würde die Tabelle jetzt auch so aussehen, dass Mainz gerettet wäre. Das Werder hat das schon selbst vergangen.
Ja, also absolut. Es ist psychologisch vielleicht auch schon ein Unterschied, wenn Mainz auf einmal merkt, shit.
Klar, natürlich. Sie haben sich da auch gegen Dortmund ja auch ein bisschen erkämpft. Das war nicht so, dass wir tun immer so, als ob Dortmund scheiße war, aber Mainz hat da super kompakt gestanden, war super giftig, super gallig in jedem Zweikampf rein. Klar kann man da sagen, wenn Dortmund 10% mehr gibt, vielleicht sieht es anders aus, aber das haben sie sich auch irgendwo verdient. Und dieses Spiel gegen Mainz hätte Werder oder so gewinnen müssen. Und sind wir mal fair und ehrlich,
Mainz konnte ja ganz, ganz locker frei aufspielen. Wenn es da um den Abstieg geht.
Hätten sie auch sonst, wären sie auch immer noch vor Werder gewesen, hätten genau so gespielt, nehme ich an. Also du hast ja wirklich gemerkt, wie die Bock auf das Spiel hatten. Das hast du auch schon gegen Dortmund gemerkt, wie die Bock auf das Spiel hatten. Und jetzt das hast du bei Werder gefehlt. Jetzt kommen
wir nicht mit Fakten, bitte.
Es ist halt, was wäre, wenn so. Und im Endeffekt hat Werder es selbst in der Hand gehabt und hat Werder es selbst vergeigt, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Absolut. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass sie es nicht jetzt vergeigt haben, das haben sie schon vor Wochen vergeigt eigentlich,
diesen Abstieg. Ja, aber das kann man auch über Fortuna Düsseldorf sagen. Denn die haben, finde ich, noch mehr Pech gehabt, noch mehr unglückliche Situationen gehabt, die gegen Dortmund, es ist nur eines der jüngeren Beispiele, es gibt zahlreiche seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs gegen Dortmund da 2 Pfostenschüsse und dann kriegen sie dann auch in der 95. oder was das 1-0. Das ist eigentlich ein Spiel, was sie auch gewinnen können. Dann ist Bremen de facto abgestiegen. Also da haben auch einige Vereine, sag ich jetzt mal, Bremen im Spiel gehalten, insbesondere Düsseldorf hat Bremen auf jeden Fall im Spiel gehalten. Jetzt haben sie gegen Augsburg einen Punkt gewonnen, den man, glaube ich, zweifach bewerten kann. Zum einen kann man sagen, ihr habt einen Punkt mitgenommen, das ist insofern wichtig, weil jetzt vermutlich ein Unentschieden gegen Union reicht. Ja, es sei denn, Bremen gewinnt wirklich 4-0. was ich nicht ausschließen würde. Aber sie haben eine gute Ausgangsposition. Sie müssen nicht, nämlich das Spiel nicht unbedingt gewinnen. Von daher ist der Punkt eine Menge wert. Allerdings, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, dann wären sie jetzt schon gerettet. Und es kann immer noch sein, dass sie absteigen. Und dann werden sie sich richtig ärgern. Von daher ist der Punkt, glaube ich, weiß ich nicht, wie der zu bewerten ist. Augsburg, by the way, ist dadurch gerettet. Ne? Für die war die Situation punktreich, dann sind sie gerettet. Ja, und jetzt muss Düsseldorf noch ein bisschen um die Relegation zittern. Man hat es in der eigenen Hand. Aber ich glaube auch, dass Düsseldorf in der Relegation, wenn sie es denn schaffen, auch gute Karten hätte. Da werden wir nachher noch drüber sprechen, was da in der zweiten Liga vermutlich dann auf Düsseldorf zukommt. Auch wenn Bremen in die Relegation kommt, ist für mich auch ganz klar die Favoritenrolle verteilt. Egal, wer da kommt, also ich meine das jetzt nicht zweckpessimistisch für den HSV, sondern ich meine es bei aller Wahrscheinlichkeit nach kommt Heidenheim. Und da sagen wir mal ehrlich, Bremen ist gegen Heidenheim Haushofer Favorit. Und auch Düsseldorf ist Favorit gegen Heidenheim. Da reden wir gleich noch drüber. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Allerdings machen wir jetzt mal eine klitzekleine Pause.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live heute mit Daniel Boschmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du durftest gerade schon deinen emotionalen Shitload hier einmal loswerden.
Danke für die Einladung, ja.
Wir quatschen natürlich aber nicht nur über die Abstiegskandidaten, sondern auch über die restliche Bundesliga und natürlich auch noch über die zweite Liga, insbesondere natürlich über die Aufsteiger und Aufstiegskandidaten, sofern ich das im Plural noch sagen möchte. Aber lass uns noch mal ganz kurz erstmal den Abstiegskampf in der ersten Liga vielleicht ein bisschen zum Abschluss bringen. Jetzt haben wir Düsseldorf schon mal so ein bisschen angeteased. Die werden vermutlich Relegation spielen, wenn sie gegen Union das nicht noch aus der Hand geben. Was glaubt ihr? Wer glaubt, Düsseldorf gibt das noch aus der Hand?
Das kann man nicht.
Es ist nach dem Spiel jetzt am Wochenende von Union Berlin, ist man natürlich geneigt zu sagen, und auch nachdem sie jetzt unter der Woche Party gemacht haben, die Unioner, und dafür auch bestraft wurden, wegen Verletzung der Corona-Regeln der Bundesliga, da ist man schon so ein bisschen nach dem Motto, okay, Union wird dann nicht mehr gefährlich werden. Andererseits Union, wenn die nochmal vielleicht doch noch 10% abrufen, Bock haben und sich dann kompakt reinstellen, könnte schon schwer werden für Düsseldorf. Andererseits reicht ja Düsseldorf auch wieder ein Punkt. Also
ich hätte gesagt, wenn wenigstens Publikum da wäre, ne, dann hätte vielleicht man so, hätten die Eisernen nochmal versucht, so vor eigenem Publikum diesen Klassenerhalt zu zelebrieren und wollen sich da nicht mit einer Niederlage irgendwie verabschieden, aber jetzt so vor leeren Rängen irgendwie die Saison ist gelaufen. Es fehlt mir gerade die Fantasie, wie Düsseldorf da. Also, wenn sie das aus der Hand geben, dann haben sie auch wirklich, dann wünsche ich Heidenheim. Dann drücke ich Heidenheim oder dem HSV die Daumen, weil dann haben sie es auch echt nicht verdient. Also du musst jetzt eigentlich die weghauen.
Ich will euch nicht aus Prinzip widersprechen, aus Zweckoptimismus als Werder-Fan, aber ich glaube, dass diese Situation, die du gerade angeteasert hast, dieses psychologische Moment, dass ein Unentschieden reicht. Wenn du auf Unentschieden spielst, hat es dir noch nie geholfen. Noch nie im Fußball habe ich, wenn du Strategie ausgibst, ja, wir halten jetzt irgendwie einen Unentschieden, kriegst du in der 90. einen rein. Mhm. Ich bin tatsächlich sogar ganz happy, muss ich ehrlich sagen, dass Union jetzt der letzte Gegner von Düsseldorf ist. Das bringt mir eine gewisse Grundsicherheit. Gerade die Geschichte, dass Union jetzt gesoffen hat und eine gute Zeit hatte. Ich halte von den Unionern viel und ich glaube, die haben Bock, sich anständig zu verabschieden. Das ist eine Truppe mit Herz und mit Köpfchen, sich nicht ausverkaufen zu lassen.
Die gucken glaub, nicht zu, Daniel, keine Sorge.
Doch, aber er war doch da, zeig doch mal das Video von seinem Twitter. Zeig mal das. Er war
nicht angeschlossen.
Du bist nicht angeschlossen.
Ja, wie soll man, kann ja, ich hab gebetet, an der Försterei habe ich gebetet. Kann man sich angucken bei Twitter. Aber ich glaube, dass es trügerisch ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich alles für Düsseldorf erstmal gemacht. Aber ich glaube, dass die Situation trügerisch ist. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, Werder muss tatsächlich gewinnen. Und das ist, glaube ich, das schwierigere Ding.
Ich würde auf maximal 10% die Chancen.
Ja, das glaube ich auch.
Dass alles
ja, läuft. Ich würde auch 10-15%
Insgesamt oder jetzt nur das Union, das Fortuna
das abgreift? Wer da nicht Relegation schafft, würde ich so 10-15%.
Ja, da bin ich bei dir, das sehe ich auch so. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt. Du kannst ja auch mal haben, kriegst eine rote Karte, Düsseldorf kriegt irgendwie eine rote Karte. Mhm. Warum? Also, es kann ja mal passieren in der vierten Minute. Wow, alter Schwede, dann kriegen die aber einen Kackstift. Und Bremen, glaube ich wiederum, dass die eine Prämisse haben, von Anfang an richtig Vollgas geben. Die werden nochmal, und das ist die einzige Chance, die sie haben, du wirst bei Bremen nicht sehen, die schieben sich den Ball hin und her. Das ist albern. Die müssen von Minute 1 in einem Modus sein, wie du ihn eigentlich ab Minute 90 hast, wenn du mit einem Tor hinten liegst. Das müssen sie so lange wie möglich durchhalten. Und ich glaube, wenn sie ein frühes Tor schaffen, spielen die sich vielleicht in einen Rausch, solange das Ergebnis Düsseldorf-Union mithält. Sobald Star 2-0 für Düsseldorf steht, ist vorbei. Aber solange es unentschieden steht, glaube ich, dass die richtig, richtig Gas geben werden. Was denn? Was lachst du mich aus?
Du beschreibst gerade exakt das Szenario, was damals passiert ist, als der HSV abgestiegen ist. Ja, es war doch genau so, dass HSV noch irgendwie zwei Tore geschossen hat und richtig Gas gegeben hat. Und dann hieß es plötzlich am anderen Stadion, okay, ihr seid abgestiegen. Und dann ist es komplett verflacht, das Spiel.
Ja, da gab es noch einige Faktoren. Haben sie gegen Gladbach gespielt. Da ging es für Gladbach noch um eine Restchance auf Europa. Mhm. Und als die Ergebnisse auf den anderen Plätzen eben so waren, dass Gladbach raus war, hat Gladbach als erstes mal nachgelassen. Deswegen hat der HSV das Spiel überhaupt erst gewonnen.
Das war gut gespielt. Das war
und Köln hat zeitgleich, glaube ich, gegen Wolfsburg, die der Konkurrent waren, verkackt, weil sie schon abgestiegen waren und eh schlecht, aber auch keinen Bock mehr hatten. Was ich Köln bis heute ein bisschen übel nehme.
Aber apropos Köln, weil ich finde, ich bin da so ein bisschen bei Boschi, weil ich habe ja jetzt auch das Wochenende gegen Köln gesehen und das war auch im Prinzip ein Spiel auf ein Tor. Aber was die Kölner können, ist kontern. Tatsächlich. Mhm. Und das ist auch dann ein Stück weit eine Gefahr, weil die wissen natürlich auch, für Bremen geht's hier um alles. Jetzt mal unabhängig davon, ob Köln top motiviert sein wird oder nicht. Aber die wissen natürlich, für Bremen geht's hier um alles. Die müssen alles nach vorne werfen. Also die Strategie ist klar. Und dann ist es schon auch möglich, für Köln da einen Konter zu setzen. Und das ist dann nämlich wirklich krass, weil wenn Bremen aus irgendeinem Grund in Rückstand gerät, dann geht dir natürlich der Kackstift, ne? Oder wenn die Ergebnisse ins Stadion kommen oder so. Also es ist auf jeden Fall auch nicht nur eine rein spielerische Belastung, diese beiden Partien, sondern auf psychologischem Level höchst interessant. Das kann ich zumindest sagen als Außenstehender.
Glaubt ihr, das erste Tor zählt? Jetzt mal, also alle Wahrscheinlichkeiten beiseite und jetzt mal das psychologische Moment mit eingerechnet. Glaubt ihr, das allererste Tor bei diesen beiden Spielen wird entscheiden, wie es am Ende ausgeht? Das finde ich eine spannende These, weil du, wenn die sich wirklich mit den Informationen versorgen, ich glaube nämlich tatsächlich, dass Düsseldorf seinen eigenen Leuten nicht sagen würde, sollte Bremen führen. Ich glaube, die machen eher so einen Kommunikationsstopp.
Aus Düsseldorfer Seite macht das wenig. Es macht für beide keinen Sinn. Für Düsseldorf macht es keinen Sinn, weil entweder sie wiegen sich in Sicherheit und werden nachlässig oder sie werden panisch. Und es macht höchstens Sinn, wenn sie, wenn es 0-0 steht und der Punkt reicht und dann Bremen führt 4-0. Dann musst du natürlich eine Ansage machen. Für Bremen ist es so, warum? Sie müssen Vollgas geben, es ist völlig alternativlos. Zwischenergebnisse bringen denen nichts. Könnten höchstens jetzt müsst ihr euch nicht mehr verausgaben. Was soll das bringen? Mhm. Also es wird spannend. Viel hängt für mich, glaube ich, echt davon ab, wie schnell Bremen.
Jetzt werfe ich mal noch eine, das ist vielleicht ein bisschen sehr waghalsig, aber nehmen wir jetzt mal den Konkurrenzkampf zwischen Köln und Düsseldorf. Könnte es nicht auch sein, dass Köln einfach sagt, wisst ihr was, wir sind ja alle, das weiß ich, was auf den anderen Plätzen geht. Und verlieren einfach mal 6-0.
Ja, natürlich ist das möglich.
Also ich meine, die haben auf jeden Fall nicht das allergrößte Interesse daran, Fortuna Düsseldorf Schützenhilfe zu geben. Hier, da ist noch ein kleiner Prozent für euch, an den ihr euch klammern könnt.
Ja. Dankeschön, du.
Ja,
das heißt aber wieder, dass ich
Tobi kann Gedanken, nicht mehr ernst nehmen, der guckt schon gar nicht mehr hin.
Dass ich mit dem Gedanken im Kopf jetzt am Samstag Fußball gucke und von jetzt an wieder ein bisschen Hoffnung habe und mir ausrechne, vielleicht, und dann kommt da die Partytruppe von Union Berlin auf den Platz. Sechste Minute 0-1, Ruben Hennings, linker Flachstoß aus 25 Metern und der Nachmittag ist gelaufen.
Bin völlig unromantisch.
Ich gucke ganz auf Bundesliga und Tobi macht das Gesicht, dass wir schon 15 Minuten hängen. Wir kriegen die Inhalte nicht mehr durch.
Ich kenne kein anderes Gesicht, ehrlich
gesagt. Das ist wahr. Nee, genau. Das ist eine schöne Überleitung.
Ja, Paderborn verabschieden wir noch. Die haben sich schon vor längerer Zeit eigentlich
Abschiedstournee
begeben, waren sie hier ganz da, wir wissen es nicht. Und die sind jetzt so ein bisschen sang- und klanglos auch im Schatten des noch spannenden Abstiegskampfs bereits nach Liga 2 aufgebrochen. Aus Zweitligasicht ist es ja auch interessant, wer runterkommt, ne? Also schon, also kommt dann, bleibt Heidenheim in der Liga oder also Düsseldorf oder Bremen. Es sind schon Unterschiede auch, was die Konstellation nächstes Jahr angeht, muss ich ehrlich sagen, wer da so runterkommt. Werder, da sind wir wieder. Gut, aber ich würde mich mit Paderborn nicht mehr so lange aufhalten. Und dann lasst uns doch den Abstiegskampf jetzt mal ad acta legen und gratulieren allen, die es geschafft haben, namentlich Augsburg, Köln natürlich, Mainz, aber auch insbesondere Union Berlin. Das ist für mich so die erste große Überraschung, dass Union das dann doch frühzeitig geschafft hat, sich auch in der nächsten Saison für die erste Liga zu qualifizieren.
Auch Glückwünsche an den FC Schalke 04, auch nicht abgestiegen.
Ja, die dank einer unerwartet guten Hinrunde den fast sicher geglaubten Abstieg erfolgreich verhindern konnten. Damit hätte man auch nicht rechnen können. Und dann nähern wir uns so langsam einem Gebiet, das nach Europa Ausschau hält. Berlin hat es nicht mehr ganz geschafft, die Hertha. Auch da sah es zwischendurch mal so aus, als wenn das noch klappen könnte. Und dann kommen wir zur Eintracht aus Frankfurt, die auch bis zum letzten Spieltag, glaube ich, noch, oder vorletzten, den letzten, ne, hoffen konnte. Auf Platz 7 zumindest, aber die Siege von Wolfsburg und Hoffenheim haben diese letzte zaghafte Hoffnung zunichte gemacht. Sodass das jetzt am Ende des Tages eine Saison ist, wie wir sie eigentlich relativ früh prophezeit haben, nämlich im gesicherten Mittelfeld, weder nach oben noch nach unten. Sie sind auf Platz 9, es ist exakt das Mittelfeld. Sie sind genau in der Mitte.
Ja, schade. Aber auf der anderen Seite, ich habe es auch gesagt, so jetzt nach der Dreifachbelastung der letzten beiden Jahre und so, so mal eine Saison, wo du dich mal ein bisschen schütteln kannst und so. Ich kann es auch nicht mehr hören. Wir haben so viele Spiele gemacht. Ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Also insofern, ich finde es jetzt nicht ultra schlimm. Es wäre schon irgendwie eine geile Geschichte gewesen, wenn sie es dann noch geschafft hätten. So, weil dann hätten sie wirklich diesen Corona-Reboot da noch mal richtig genutzt. Aber ich bin jetzt auch einfach mal humble und sag einfach, komm, ist gut. Wir haben wirklich viele gute Spieler verloren. Die haben ein gutes Grundgerüst jetzt gebaut. Ich glaube, mit 2, 3 Verpflichtungen, so wie Max Kruse zum Beispiel, könnte man, ich glaube, ich will den gar nicht. Ganz ehrlich, was soll ich mit so einem alten Mann? Ganz ehrlich, Nico.
Der will, glaube ich, auch. Ach doch, der will.
Ja, weiß man nicht. Aber aber ich glaube, dass die Eintracht ein gutes Fundament hat, um in der nächsten Saison vielleicht wieder international anzugreifen. Muss man mal gucken, was auf dem Transfermarkt passiert. Und ansonsten zum Spiel selber gegen Köln muss man nicht viel sagen. Eintracht war die bessere Mannschaft. Köln ist in Führung gegangen mit Rode, völlig von der Rolle, komischen Fehlpass gespielt, dann Foul gemacht, wurde auch ausgewechselt, dann irgendwann. Der war in den letzten Wochen eh nicht mehr so gut übrigens.
Pass auf, was du sagst, nicht, dass der dich auf Twitter blockt.
Der hat mich schon geblockt auf Twitter. Ich schwöre es.
Das war der Gag.
Ach so. Aber auf Instagram nicht, das weiß er nun nicht. okay, jedenfalls so viel zu Eintracht und so viel zu Köln. Ich glaube, das ist wirklich, gebe ich gerne zu, das uninteressanteste Spiel an diesem Spieltag gewesen.
Tatsächlich ist das wirklich so. Also tabellarisch zumindest, alles andere mögen andere bewerten. Freiburg ist der nächste Kandidat. Ja, eine sehr, sehr starke Saison. Freiburg haben wir oft gelobt und sie haben natürlich am Anfang overperformed und haben sich nicht da ganz oben halten können. Trotzdem war der Traum einer Teilnahme am europäischen Wettbewerb bis zuletzt am Leben und ist erst jetzt gestorben. Platz 8 oder 9 wird es dann am Ende für Freiburg. Es ist so oder so ein großer Erfolg, aber ich glaube, ja, Europa in Breisgau hätten sie sich auch mal wieder drüber gefreut.
Ja, aber sie haben sich auch nicht wirklich geärgert. Also die Aussagen in letzter Zeit waren wirklich schon so nach dem Motto, wenn wir reinkommen, ist okay und wenn nicht, ist auch okay. Also die hatten, glaube ich, nicht so viel Bock in dieser aktuellen Situation, wo man noch gar nicht weiß, wann geht die Europa League weiter, wann müssen wir dann diese komische Europa League Qualifikation spielen, müssen wir dann nach Litauen. Er hat ja auch, Streich hat irgendwie so ein ganz komisches Zitat gebracht, ja, wir hätten schon vielleicht Lust nach Litauen oder irgendwo zu fahren, was, wo man nicht ganz sicher war, ob das Ironie war oder ob man das wirklich sich freuen würde. Deswegen, für Freiburg ist das, glaube ich, schon die bestmögliche Ausgangslage. Jetzt Platz 8, nochmal ordentlich TV-Gelder abgestaubt und dann die Europa League nicht mehr.
Aber weißt du was, es tut mir richtig in der Seele weh, was für ein stiefmütterlich behandeltes, ungeliebtes Kind diese Euroleague ist. Dass selbst eine Mannschaft wie Freiburg, die völlig unverhofft dazu gekommen wäre, Euroleague spielen zu dürfen, nach vielen Jahren der Abstinenz, dass selbst da die Leute keinen Bock drauf haben, sagt so viel über diesen Wettbewerb aus. Diese einstmals ruhmreiche Cup.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt ja nicht am Wettbewerb. Ich glaube, dass es für Vereine wie Freiburg echt eine Bürde sein kann. Wenn du einfach nicht dieses Fundament, das Wirtschaftliche hast, um dann zu gucken, schaffe ich die Belastung? Und ich glaube, dann ist es wirklich eine Belastung, eine Doppelbelastung. Dieses Abenteuer Europa League und den sicheren Klassenerhalt. Ich glaube, für Freiburg war das wichtigste Thema, Streich nochmal zu verlängern bis ins Jahr 2533. Und ist das so. Und ich glaube, das andere ist, glaube ich, too much. Also sehe ich mich für Freiburg freuen würde. Ich mag den Verein, aber das ist, glaube ich, too much.
Aber nur mal zum Thema Euroleague, weil ich kenne einen Verein, der hat die geliebt. Aber das Problem ist einfach, dass es auch zu wenig Kohle gibt für das, was du einem Verein letztendlich abverlangst, auch was du in den Kader stecken musst. Da ist einfach eine Unverhältnismäßigkeit. Und ich muss auch sagen, Nico, wir waren zusammen auch in Rom. Und also die Eintracht hat's ja wirklich ernst genommen. Aber du fährst zu anderen Vereinen
und das weiß ich nicht, Arsenal oder Chelsea oder keine Ahnung, es ist einfach mal ein halbleeres Stadion oder noch nicht mal. Also die Eintracht hat in jedem Auswärtsspiel mehr Fans als die Heimmannschaft. Das ist traurig. Also auch in anderen Ländern genau. Und so weiter ja. Spielt es einfach keine Rolle. Und wenn die sich nicht so an sich selbst berauscht hätten und dadurch für Schlagzeilen gesorgt hätten, dann müsste man wirklich mal irgendwie eine Reform ran oder so.
Wobei ich glaube schon, dass sich Freiburg und andere Clubs auch über 5 oder 6 gefreut hätten, Rang 5 oder 6. Aber man muss halt bei Rang 7 nicht vergessen, das heißt Europa League Qualifikation. Ja. Das heißt, du musst noch, bevor deine Saison eigentlich losgeht, nochmal diese scheiß Qualifikation in Rumänien oder wenn es schlecht läuft, Aserbaidschan oder irgendwo spielen.
Ja.
Und das hast dafür deine ganze Preseason, genau, hast deine ganze Vorsaison im Eimer. Und das auch noch jetzt in dieser Phase mit Corona, wo ja sowieso diese Saison und alle Planungen im völlig hinlänglich sind, da hat, glaube ich, niemand Bock drauf einfach.
Ja, aber es ist trotzdem, wie gesagt, immer noch traurig für den Wettbewerb. Also es, unterm Strich bleibt es offensichtlich ein unattraktiver Wettbewerb und das ist halt das, was eigentlich traurig ist.
Ja, Daniel, find ich
oder Nico?
Schön. Ich wollte eigentlich nur bestätigen, weil das besagte Spiel mit Frankfurt in Rom, was Eddie meint, ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut darauf, in Rom die Eintracht und das wird bestimmt richtig geil und dann sitzen da halt 2000 Römer-Fans im Stadion und 10.000 Frankfurter. Ich habe den UEFA-Pokal lieber früher geliebt. Ich meine, wir beide, Nils, wir kennen Spiele in der Europa League von unseren Vereinen, die in beide Richtungen großartig waren.
Du das einfach einflechtest jetzt, das ist einfach so lächerlich.
Nein. Ich rede jetzt nicht von den Spielen, ich rede ganz allgemein von den Spielen, die man damals hatte. Und das war schon alles sehr toll. Und es ist irgendwie schade, dass sie es nicht hinkriegen, dem eine Wertigkeit zu geben. Und wenn du das in der Bundesliga dann machst, aufgrund der Dichte, und da sind wir ja bei den Mannschaften so 6 bis 10, dann hast du in den letzten Jahren auch so viele Beispiele von Mannschaften gehabt, die die Saison drin sind und in die nächste Saison also wirklich auch Abstiegskampf haben.
Ja.
Und ich glaube, das spielt auch in den Köpfen mit.
Das ist eine Imagegeschichte. Ich habe manchmal das Gefühl in der Wahrnehmung, dass die Europa League irgendwie das Marketingbudget von der Trinkhalle um die Ecke hat. Und ich mache das gerne mit diesem Tankstellenbeispiel. Ne? Holst du jetzt die Süßigkeiten und deinen Sprit bei der freien Tankstelle in 300 Meter Entfernung oder fährst du doch zu Aral? Und dann denkst du, ja, ein bisschen mehr geilere Auswahl, hier nochmal einen geilen Eis, hier fährst du halt doch den einen weiter.
Ich glaube, ich
kann damit relaten auf jeden Fall
mit diesem Beispiel. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, ein großes Problem ist einfach, dass du dienstags, Mittwoch diese Champions League hast und da dann so Dinger gucken kannst wie Real Madrid gegen Manchester City und dann halt die Frage dir stellst, okay, soll ich Donnerstag mir dann noch Eintracht Frankfurt gegen Arsenal angucken? Und du dann denkst, okay, dann gucke ich
mir das ist ja noch eines der Spitzenspiele.
Das ist immer noch eines der Spitzenspiele, da hast du aber noch viel anderen Kram.
Ja, aber Krasnodar ist dann schon wieder was anderes.
Oder Wolfsburg gegen Lille oder was, da hast du dann denkst du dir, okay, den Donnerstag schwänze ich. Wenn du es einfach auf Dienstag vorlegst und das quasi als Appetit hast für die Champions League hast, dann wäre es natürlich geil, aber dann kannibalisierst du natürlich wieder deinen geilsten Wettbewerb, nämlich die Champions League, der das ganze Geld einspielen soll.
Und das ist irgendwie so schade, weil ich habe es früher geliebt, Standard Lüttich gegen, keine Ahnung, Hellas Verona zu gucken oder so. Das finde ich einfach geil, weil es einfach internationaler Fußball ist und es ist so scheiße, dass du das heute einfach nicht mehr so wertschätzt.
Und jetzt stell dich auf vor, nächste Saison oder übernächstes Jahr, wann geht denn diese Europe Conference League los? Ja, nochmal drunter, noch eine unter der Europa League, die soll ja jetzt auch dann losgehen.
Kein Schwein, hört auf mit der Nummer. Es ist so assi. Dann hast du dann den FC Krasnodar 7 gegen Stettin 47 oder sowas. Das interessiert auch kein Schwein.
Ja, wir werden es sehen, vermutlich nicht. Aber irgendwas ist immer, ne? Es darf ja nicht irgendwie einen Tag ohne Fußball geben. Wo kämen wir dahin? Was denn?
Und besonders geil finde ich übrigens, dass RTL hat ja am Wochenende rumgeschickt, dass sie nicht mehr die Formel 1 übertragen wollen, dass sie offiziell aussteigen. Und dann haben sie halt gesagt, so, wir wollen uns auf unser großartiges Fußballportfolio beschränken. Das aus Länderspielen besteht in der Europa League. Da habe ich mal geguckt, nächstes Jahr Europa League, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen.
Ja.
Ja, haben wir eine richtige Entscheidung auf jeden Fall.
Ja. Ich habe einen Tweet dazu gefunden von Bastian Hane, der heißt Torhamster04 bei Twitter. Der hat geschrieben, aktuell Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim in der Europa League. RTL stellt die Rechte schon bei eBay Kleinanzeigen ein.
Ja, so sieht es natürlich aus. Das sind ja wirklich keine Zugpferde quotentechnisch. Aber lass uns dann
an
direkt mal über diese.
André Vogt.
Wie bitte?
Schöne Grüße an dieser Stelle an André Vogt.
Ja. Lass uns über die Vereine noch kurz reden. Also Freiburg hat es kurz vor knapp nicht mehr geschafft. Vielleicht sind sie gar nicht so unglücklich drüber. Hoffenheim, Wolfsburg, buhlen noch um den etwas attraktiveren 6. Platz, denn der erübrigt die Qualifikation. Wolfsburg mit der deutlich besseren Ausgangsposition, die das Torverhältnis sozusagen herstellt, denn Punktgleichheit herrscht. Ja, also ich muss sagen, Hoffenheim hat mich ein bisschen überrascht. Positiv, ich hätte vor der Saison, hatte ich sie als Enttäuschung getippt, weil ich dachte, okay, mit den Abgängen, insbesondere dem Abgang des Trainers, werden die sich schwer tun. Das ist ja oft so, dass wenn dann so eine große Persönlichkeit wie der Nagelsmann, der im Verein ja viel geprägt hat, wenn der geht, dass ein Vakuum entsteht, was nicht jeder sofort füllen kann. Die haben sich besser geschlagen, als ich dachte, auch wenn am Ende der Trainer trotzdem gehen musste, was nicht unbedingt am sportlichen Abschneiden liegt. So dass Platz 7, finde ich, aus Hoffenheimer Sicht ein Erfolg ist. Und Platz 6 natürlich noch umso mehr. Und Wolfsburg, denke ich, hat auch das erreicht, was drin war.
Ja, immer so schwank gehabt, hatten so Spiele dabei, wo es nicht so gut war, hatten auch Spiele dabei, wo sie nicht so schön Fußball gespielt haben, aber haben dann am Ende des Tages wirklich die Stabilität gehabt, um diesen, um die Europa League und diesen Rang 6 zu bekommen. 42 Gegentore ist ja auch ein sehr guter Wert, ist halt quasi best of the rest, was die doch 42 Gegentore, was die Gegentore angeht. Und haben jetzt mit Wout Weghorst nochmal einen Stürmer, der trifft vorne. Er kommt nicht ganz auf die 25 Tore, die ich versprochen habe, aber er ist immerhin bei 17 mittlerweile.
Also du siehst, wie wichtig er ist, ne? Also Wout Weghorst, man sieht schon, dass er, wenn so ein Tank funktioniert vorne, hast du immer so einen Go-To-Guy. Und wenn der fehlt und wenn alle wissen, na, der hat es gerade nicht so, dann strauchen die. Das sind für mich jedenfalls in meiner Wahrnehmung die Spiele, bei denen der VfL nicht so gut war. Und dann kaum trifft er gegen welche Mannschaft, gegen Werder Bremen nach seiner Dürreperiode, dann läuft's wieder.
Er hat ein Drittel aller Wolfsburg-Tore geschossen. Also der ist schon enorm wichtig für das Spiel von den Wolfsburgern. Hat jetzt mit Ginchap neben sich noch einen Mann, der dann ihm auch die entscheidenden Bälle ablegt und der dann auch ein bisschen so um ihn herum spielen kann. Das funktioniert sehr gut momentan. Und okay, aber 4-1 gegen Schalke ist jetzt auch nicht die mega viel wert, muss man sagen. War jetzt so ein bisschen am Schaulaufen vor Hoffenheim und Wolfsburg jetzt an diesem Spieltag gegen Schalke und gegen Union, die beide nicht so mega viel Gegenwehr geleistet haben. Aber muss es ganz fair und ehrlich anerkennen, sie waren best of the rest, haben beide keine überragende Saison gespielt, das muss man ganz klar sagen. Auch fußballerisch sehr schwankend, aber in den entscheidenden Momenten gepunktet.
Ja, und bei Hoffenheim muss man auch nochmal dazu sagen, dass sie auch viel Verletzungspech hatten. Ne? Gerade vorne im Sturm.
Kramaric.
Ne? Ja. Kramaric war jetzt wieder dabei, hat man sofort einen Unterschied gesehen, aber auch andere Spieler da vorne drin haben zeitweise sehr lang gefehlt.
Einfach ein Riesenunterschied jetzt gewesen, mit Kramaric wieder gespielt, mit Bebou vorne, Dabur noch im Winter gekauft, das macht schon einen Unterschied aus.
Definitiv. Und dann kommen wir schon zum Champions-League-Rennen. Das war sehr, sehr spannend bis kurz vor Schluss. Jetzt haben sich so gewisse Konstellationen schon verfestigt. Also Dortmund ist sicher Vizemeister. Hat auch davon profitiert, dass Leipzig jetzt zum einen geschlagen wurde, aber auch davor gegen Düsseldorf gepatzt hat. Leipzig wird vermutlich auf Platz 3 einlaufen, kann aber auch noch Platz 4 werden. Das gute Torverhältnis rettet sie auf jeden Fall mal vor Leverkusen. Also die sind sicher in der Champions League. Spannend wird's nur noch die Frage Gladbach oder Leverkusen.
Ja, sieht nicht so gut aus für Leverkusen tatsächlich, weil Gladbach reicht auch aufgrund des sehr guten Torverhältnisses ein Unentschieden. Die spielen gegen Hertha, für die es im Prinzip auch um nichts mehr geht. Also zu Hause kann man jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Aber das ist auf jeden Fall schon ein krasser Vorteil, wo man sich kaum vorstellen kann, dass Gladbach den noch irgendwie liegen lässt. Und dann muss man sagen, wäre das schon auch eine Enttäuschung, glaube ich, für Leverkusen, mit dem Kader und mit eigentlich einer ganz okayen Saison, auch teilweise schönen Spielen und so, dann nur die eben schon viel zitierte schlechte Euroleague zu spielen. Also klar, die werden noch mal alles raushauen. Gegen wen spielt Leverkusen?
Das ist schon krass.
Leverkusen spielt gegen Mainz.
Das ist schon
gegen
krass.
Mainz, geht auch noch um nichts mehr.
In der Saison, wo Schalke Vizemeister geworden ist, dann wäre jetzt Leverkusen mit dieser Anzahl an Punkten und dem Torverhältnis Vizemeister gewesen, weil Schalke damals mit 63 Punkten Vizemeister geworden ist. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Leverkusen gewinnt am Wochenende. Aber das ist schon extrem schade, dass einer von den beiden rausfällt.
Ja.
Und das ist für Leverkusen richtig problematisch, weil sie Kai Havertz dann natürlich bei der Frage, ob sie Kai Havertz halten können oder nicht, ist Champions League, glaube ich, schon sehr wichtig gewesen, um ihn nochmal in der Saison zu überzeugen, zu bleiben. Ich gehe jetzt davon aus, dass er im Sommer geht.
Ich gehe davon aus, dass er so oder so geht. Ich glaube, was eher ein Problem war, war die Corona-Krise und damit einhergehend eben das Transferbudget, was bei vielen Vereinen deutlich geringer ist als eigentlich mal angedacht, sodass Leverkusen mit der Forderung von so 100 Millionen Probleme haben wird, einen Verein zu finden, der das auch zahlt. Und ich glaube schon, dass man Kai Havertz auch schon zugesichert hat, dass er gehen darf, wenn ein Angebot eintrudelt. Und es gibt viele Interessenten. Chelsea ist sehr interessiert. Real Madrid hört man. Die Bayern haben sich wohl zurückgezogen, obwohl der Trainer öffentlich sein Interesse geäußert hat. Ja, also das zeigt ja auch, dass die schon bei Summen angekommen sind, die die Bayern gar nicht mehr mitgehen wollen oder können. Weil Sané kommt ja wohl auch. Wer weiß, ob das jetzt alles stimmt, das ist Spekulation. Aber ich glaube auch, dass Havertz gehen wird. Auch mit Champions League würde ich sagen, er geht. Aber es tut mir auch sehr, sehr leid für diese Leverkusener Mannschaft, weil die macht einfach Spaß. Die haben viele talentierte junge Leute und ich hätte die gerne in der Champions League gesehen. Aber auch Gladbach hat sich das sehr verdient, denn die haben letztes Jahr auch mit Platz 5 sie denkbar knapp verpasst.
Ja, hoffen wir, dass es nicht noch vergeigen. Man weiß ja nie, ich meine, Marco Rose kommt aus Salzburg, die sind Meister darin, Champions League zu vergeigen. Aber die haben jetzt auch wieder sehr solide gespielt. Also die können halt wirklich alles, also die können halt alle Phasen des Spiels. Die können halt den Ball halten, die können auch gegen Paderborn mal sagen, hier, wir gehen mal einen Gang zurück, lassen die mal machen und kontern dann. Haben irres Tempo im Spiel nach vorne. Thuram fehlt, Player fehlt und dann hast du mit Embolo noch einen Mann, der dann trotzdem reinkommt und wirklich Gas gibt, nach vorne gibt, im Pressing ranläuft.
Sogar Traoré mittlerweile, also der ja fast die ganze Saison nicht so ungefähr gespielt hat, bringt jetzt Leistung. Also.
Ja, da hast halt da wirklich eine gute Mannschaft dir zusammengestellt. Und das muss man nachher sagen, auch ist, glaube ich, auch die beste Saison seit den 80ern für Gladbach, deswegen schon mehr als verdient, wenn es nicht nur vergeigen gegen Hertha.
Und ich finde es ganz schön, wenn die Gladbacher einfach mal wieder in der Königsklasse spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, die gehören da vom Namen her irgendwie hin, wenn man so fußballromantisch denkt. Was ich eben schon sagt, gerade in der Rückrunde haben die sich sehr, sehr stabilisiert. Normalerweise denkst du ja immer, dass Gladbach eine geile Halbserie macht und dann verkackt es massiv. Ein bisschen doof, dass jetzt gerade Leverkusen darunter leiden muss. Ne? Gerade ich mag diesen schnellen Fußball, ich bin großer Fan von Diaby. Ich finde, der bringt dem Spiel extrem viel. Ich gucke dem unglaublich gerne zu. Klar, vertändelt er gerne mal, aber gerade das Schnelle bei Leverkusen hat mir immer sehr gut gefallen und ich bin auch bei dir, Nils, ich glaube, dass der Havertz ist so oder so weg. Champions League hin oder her. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er tatsächlich auch zu Chelsea geht, dass sie da so ein kleines deutsches Nest aufbauen mit dem Werner und bezahlen. Das Bezahlmodell, die Stunden einfach, das wird jetzt in Raten abgestackert, so ein bisschen Leasing von Fußballern, glaube ich.
Gut möglich, ja. Also wir haben vorletztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass Chelsea so ein bisschen antizyklisch investiert. Einfach, die haben mit Abramovic jemanden, der in Geld schwimmt und der sieht jetzt auch, dass in der Krise auch eine Chance liegt, weil du jetzt vielleicht Spieler auch günstiger bekommst und deren Wert wird in 2 Jahren wieder höher sein. Also ist das ja vielleicht gar nicht dumm, jetzt zu investieren, wenn man es dann kann. Und Chelsea hat ja auch die Transfersperre, also da haben sie schon mal nichts gekauft. Die werden auf jeden Fall, denke ich, noch was machen. Wir machen auch ein bisschen was mit Geld zusammenhängt.
Ich würde gerne, bevor wir was mit Geld zusammenhängen, noch einmal kurz, damit wir gleich nach der Werbung wirklich zweite Liga machen können.
Ja.
Einmal noch kurz Leipzig gegen Dortmund.
Okay, lass uns das zu Ende bringen.
Bin ich sauer.
Leipzig gegen Dortmund.
Weil Dortmund jetzt wieder
gut machen wollte. Weil Dortmund wieder Fußball spielt.
Und da möchte ich noch einmal kurz was nämlich zu Leipzig sagen, weil wir die in den letzten Wochen gar nicht so richtig behandelt haben. Und die waren ja irgendwann an der Tabellenspitze mit wie vielen Punkten? 8 Punkte waren es vor Bayern oder sogar mehr. Vorsprung, den sie verspielt haben, wirklich jetzt. Und man muss halt jetzt im Nachhinein sagen, sie haben zwar aus den Spielen gegen Bayern, Dortmund, Gladbach und Leverkusen 9 Punkte geholt insgesamt, was eine gute Ausbeute ist. Mhm. Aber sie waren in jedem dieser Spiele, bis auf das Hinspiel gegen Gladbach vielleicht, klar schlechter als der Gegner. Mhm. Sie haben jetzt gegen Dortmund wieder eine Leistung gezeigt, wo du dich gefragt hast, habt ihr in den letzten 10 Jahren mal ein Dortmund-Spiel gesehen? Weil die wirklich alles gepresst haben, nur nicht Mats Hummels. Und Mats Hummels dann teilweise einfach aus der Abwehr ins Mittelfeld marschieren konnte, dann seinen geilen Mats Hummels-Pass spielen konnte und niemand hat was getan. Und das war halt wirklich wieder, wie schon diese anderen Spiele, wie schon Hinspiel gegen Dortmund, wo sie glücklich ein 3-3 bekommen haben. Gegen Bayern haben sie ja zweimal auch sehr glücklich gepunktet und sich dann teilweise an die Wand spielen lassen. War jetzt wieder auch so ein Ding, wo sie in der ersten Halbzeit völlig falsch eingestellt waren. Und das sind die Spiele dann im Nachhinein, die dir auch Selbstvertrauen kosten natürlich, weil du halt merkst, du kommst mit diesen Top-Teams nicht. Und das sind auch die Spiele, wo noch Nagelsmann sich ein bisschen weiterentwickeln muss. Weil das war jetzt auch wieder so, es ging zwar nur um Platz 2 und es ging auch nicht so wirklich um, man kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt so das mega wichtige Spiel, aber man hätte doch schon noch mal zeigen können, dass man da mithalten kann. Aber Dortmund war da einfach sehr viel reifer in diesem Spiel und hat dir sehr
also ich finde, dass Platz 2 was gebracht hätte und vor allem für Standing, das ist für die nächste Saison super wichtig und ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Jede andere Mannschaft, glaube ich, der Welt würde Dortmund bei Mats Hummels einfach doppeln. Der Innenverteidiger neben Mats Hummels ist immer der einsamste Mensch der Welt. Der kann machen, was er will. Gut, es war meist einer, der nicht so gut im Spielaufbau ist, wenn man ganz ehrlich ist, das wissen die alle, aber deswegen machen sie es ja mit Hummels und da muss man wirklich sagen, wie ich auch finde, krass vercoacht. Muss ich auch sagen.
Erstaunlich, ne? Also, dass der hochgelobte Julian Nagelsmann so einen Fehler macht.
Ich finde nur interessant, dass wenn wir jetzt mal so die Saison fast abgeschlossen Revue passieren lassen, dass Spieler wie Müller, Hummels und Boateng eine sehr gute Saison gespielt haben. Wäre ich Nationaltrainer, würde ich mir überlegen, ob ich die nicht in meinen Kader berufe.
Ja, wir haben ja noch zum Glück ein bisschen Zeit bis zur Euro, aber also sportlich verdient Hätte Müller das allen voran, muss man wirklich sagen. Die Frage ist, ob er auch zur Spielephilosophie passt, denn das ist auch eine Frage, welches System spielst du, was ist die Spielidee, und bei, so wie der Hansi Flick bei den Bayern spielt, passt er einfach auch sehr gut in die Spielidee rein. In der Nationalmannschaft muss man gucken, wenn die wieder eher so zurück zum schnellen Konterspiel gehen mit einem Gnabry, einem Sané, einem Werner, vielleicht einem Havertz vorne drin, ne, kann auch Stürmer spielen, auch eine interessante Variante. Aber gut, ich finde auch, Leipzig hat zum Ende hin dann wirklich so ein bisschen nachgelassen und auch einige enttäuschende Ergebnisse, nicht nur gegen die Top-Teams, sondern auch gegen kleinere Teams gehabt. Und da muss man sagen, die sind noch nicht da, wo sie sein wollten. Ich glaube, vielleicht haben sie sich zeitweise so ein bisschen überschätzt, auch selbst. Man muss aber auch fairerweise sagen, wenn man Leipzigs Kader und auch deren Transfergebaren anguckt, also die sind jetzt nicht auf dem Level von Dortmund und Bayern.
Nein, aber du spielst eine sehr gute Hinrunde. Du bist verstärkst dich nochmal mit Olmo in der Winterpause, mit Angelino. Gibst zwar Dämme ab, aber es ist eigentlich trotzdem eine gute Verstärkung. Du hast auch viele Spieler, die aus Verletzungen wieder zurückkommen in der Rückrunde. Und dann spielst du halt eine Rückrunde so unter Wert, das ist dann schon natürlich auch nicht optimal. So, gerade halt, mich stört halt, sie haben halt viel Pech gehabt, zum Beispiel gegen Düsseldorf spielen sie an die Wand und dann legen sie am Ende noch zwei Dinger, die blöde sind, okay. Kann passieren, aber wirklich diese Top-Spiele, wo du eigentlich da sein musst, da hat man immer die erste Halbzeit komplett an die Wand spielen lassen jeweils und darf diese Prozente fehlen halt noch.
Darf ich mal eine Frage stellen? Und zwar, ich fand es ganz interessant, was Uwe Rösler gesagt hat nach dem Leipzig-Spiel. Und zwar hat er gesagt, dass, ich glaube, dass es Rösler war, vielleicht war es auch einer der Spieler, ich weiß gar nicht mehr genau. Egal, jedenfalls ein Düsseldorfer. Mhm. In dem Moment, wo Werner ausgewechselt wurde, konnte Düsseldorf ganz anders spielen, weil sie in dem Moment 1-gegen-1 hinten spielen konnten und nicht mehr diese Geschwindigkeit von Werner als Faktor mit einberechnen mussten. Und ab dem Zeitpunkt konnten sie offensiver spielen und haben deswegen das Spiel gedreht. Ich fand das sehr interessant, weil die eben diesen Werner quasi als so einen riesigen Faktor für ihr eigenes Spiel auch angesehen haben. Also es ist ja einen höheren Ritterschlag kannst du ja gar nicht bekommen als Spieler.
Na gut, er ist ja auch ein richtig, also wirklich ein super Stürmer. Und was halt Werner auch in Perfektion macht, ist halt, dass er einfach die Abwehr überläuft. Ich kann mir auch vorstellen als Abwehrspieler, dass ich froh bin, wenn er ausgewechselt wird. Weil ja, du kannst vielleicht, den anderen Stürmer kannst du vielleicht noch ein bisschen packen oder kannst noch irgendwie mit deinem Gewurstel was machen. Aber wenn er einfach wegrennt, dann kannst du als Abwehrspieler nicht so viel machen.
Werner kommt ja auch immer von der Halbseite so rein und du brauchst dann immer noch einen im Hinterraum, der am besten noch mitläuft und der im Zweifelsfall noch, wenn er den ersten Spiel überlaufen hat, dann noch den Weg ins Zentrum so ein bisschen zumachen kann. Und wenn der Wenn natürlich weg ist, kannst du da hinten mit einem Mann weniger in der Restverteidigung spielen und dann halt diesen Zentrumspieler weglassen. Wenn natürlich jetzt kein anderer Spieler bei Leipzig reinkommt, der diese Läufe macht. Aber die kann halt kaum jemand so gut
wie Werner. Ich finde übrigens, was du gesagt hast mit der Verstärkung mit Olmo oder jetzt im Winter, aber auch Patrick Schick oder so, das sind natürlich schon auch Spieler, die sind noch sehr jung. Das sind europäische Top-Talente, die sich Leipzig da geholt hat. Und man kann jetzt auch nicht erwarten, dass ein Olmo, der zum ersten Mal in so einer, wo hat er gespielt? In Kroatien. In
Zagreb,
Zagreb, ja. Also, dass der dann direkt im Winter schon zum Leader wird. Aber da muss man auf jeden Fall schon, finde ich, habe ich schon Respekt vor den Spielern, die Leipzig da geholt hat. Also, aber das ist schon mit viel Perspektive alles eingekauft.
Wenn Nagelsmann aber dann offensiv sagt, er möchte irgendwann Meister werden oder Titel holen zumindest mit Leipzig, dann muss man diesen Entwicklungsschritt noch gehen erstmal.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ähnlich wie Dortmund, das damals unter Klopp die Spieler auch entwickelt und das den Spielern auch das System beigebracht. Das muss Nagelsmann auch machen. Deswegen, ich meine nur, die Erwartungshaltung an Leipzig ist immer die, dass sie jetzt sofort dritte Kraft sind, also fast auf Augenhöhe mit Dortmund und fast auf Augenhöhe mit den Bayern. Und ich finde halt, da haben halt Dortmund und Bayern auch noch andere Möglichkeiten, was die Transfers angeht. Ein Haaland zum Beispiel, der hätte den natürlichen, fast schon in den Boden getrampelten Weg zwischen Salzburg und Leipzig bequem gehen können und den hat Leipzig nicht kriegen können. Der hat Dortmund sich geholt. Das ist auch, finde ich, schon eine Aussage, dass Leipzig da eben noch hinten dran ist. So, wir machen jetzt endlich mal ein bisschen Werbung, damit wir unglaublich viel Geld verdienen. Und nach dieser Werbung lässt es sich leider nicht mehr verhindern, dass wir auch über die zweite Liga sprechen müssen. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, heute mit Daniel Boschmann. Freue mich sehr, dass du da bist, Daniel. Außerdem natürlich noch Nico Tien und Tobi. Und Moin. Ihr seid auch da. Jetzt ist es an der Zeit, Wir reden kurz über die zweite Liga, denn die zweite Liga bedeutet ja auch immer Nachwuchs für die erste Liga. Und deswegen konzentrieren wir uns natürlich insbesondere mal auf den Aufstieg, aber auch vielleicht so ein bisschen über den Abstiegskampf wollen wir auch noch mal vielleicht ein bisschen reden. Fangen wir aber mal oben an. Wir gratulieren natürlich Arminia Bielefeld, die völlig zu Recht mit guter Arbeit den Aufstieg geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch nach Bielefeld. Ihr wisst ja, es gibt eine langjährige Fanfreundschaft zwischen Arminia Bielefeld und dem Hamburger Sportverein. Wenn ich jetzt Bielefeld wäre, würde ich eventuell dafür sorgen, dass meine liebgewonnenen Spieler eine Nachricht erhalten, die sie daran erinnert, dass diese Fanfreundschaft besteht und dass ich als Fan durchaus die Erwartung durchaus die Erwartung habe, dass meine Mannschaft sich den Arsch aufreißt im letzten Saisonspiel. Hey, gegen Heidenheim, könnt ihr mal ruhig sein?
Da kann ich jetzt den Verschwörungstheorien, die Etienne vorhin so ein bisschen bei 1. FC Köln versucht hat,
ja,
jetzt
ja
zu anwenden auf ja, Arminia Bielefeld. Jetzt stell dir mal als Arminia Bielefeld die Frage. Wen
ich
hast
weiß,
du
willst lieber Heidenheim in der ersten Liga als Konkurrent, damit die Chance, dass du nicht wieder absteigst, genauso hoch ist. Hallo, wir reden um den HSV. Willst du mir allen als ernst erzählen, dass der HSV ein großer Konkurrent für Bielefeld ist? Natürlich nicht. Aber
du redest diesen Verein immer so klein. Hast du dir das mal anguckt, was da auf dem Platz rumläuft beim
HSV? Okay, warte, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Willst du mich eigentlich verarschen? Hast du gerade wirklich gesagt, du redest den HSV immer klein? Hast du dir eigentlich mal angeguckt, was die da auf dem Platz machen? Hast du das wirklich gerade gesagt?
Nee, das ist, Moment.
Wie du
geht nicht darum, was sie auf dem Platz machen.
An der Büchse der Pandora nicht nur rumpuppelst, du reißt sie auf.
Wie der Kader aufgestellt ist. Wenn ich sehe, wer da rumläuft, dann verstehe ich. Und das ist jetzt nur Himmel.
Weißt du was? Und das ist genau das Problem, Nico. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber selber schuld. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Genau das ist das Problem. Der von außen auf diesen Kader gerichtete Blick ist völlig vernebelt, weil ihr guckt diese Spiele nicht. Guckt ihr doch die Mannschaft an. Lass uns doch diese Mannschaft mal angucken. Und ich sag dir genau, was das Problem mit dieser Mannschaft ist. Das ist nämlich ein Loser-Team. Die hat halt überhaupt gar nicht irgendeine Form von Siegermentalität. Die Spieler, die irgendwas gerissen haben, sind geliehen. Der Adrian Fein bringt seit Corona gar nichts mehr. Poyampalo ist der Einzige, der da vorne noch mal irgendwas rumwupst. Hinterseher, der zweite Stürmer, es ist so ein Burgstaller in schlecht. Der ist alles, aber kein Torjäger. Der macht kaum was. Die komplette Mannschaft ist mental so fragil, dass sie bei jedem Druckmoment sofort zusammenbricht. Dieses Team macht Fehler ohne Ende, lädt die Mannschaft ohne Ende ein. Van Drongelen da hinten, Letschert da hinten drin. Jung steht jedes Mal kurz vor einer gelb-roten Karte. Sonny Kittel, hochgelobt, Topscorer in der Hinrunde, ist de facto nicht mehr da. Der macht gar nichts mehr. Wo ist Sonny Kittel? Ist nicht mehr da. Wo ist der Mann?
Jetzt wird's unsachlich.
Wo ist Sonny Kittel? Er existiert nicht mehr. Bakariata, da gab's einen riesen Zusammenhaltsgefühl damals, als Nürnberg und Karlsruhe mit ihrem Scheiß da ankamen. Das hat den Verein richtig zusammengeschweißt. Seit diese Euphorie weg ist oder der Zusammenhalt weg ist, passiert da gar nichts mehr. Bakariata macht gar nichts mehr. Der ist kein Faktor mehr in diesem Spiel. Der Einzige, den ich aus der Kritik rausnehmen muss, ist Tim Leibold, der links hinten eine richtig, richtig starke Saison spielt.
Ey, wenn der mitläuft, ne, dann muss er auch in Zweikampf gehen. Dann hängt er sich dazwischen und dann steht's nicht 2-1 für Heidenheim.
Nur ganz kurz, ich habe tatsächlich das Gefühl, du bist gerade ein bisschen emotional. Oder
ist Nein, ich bin nicht emotional, ich bin sachlich. Vielleicht ist die Tonalität ein bisschen anemotionalisiert, aber de facto bin ich sachlich. Und ich möchte noch was zu sagen. Diese ganzen Gegentore, also seit dieser Corona-Geschichte, wir reden hier von 4 Gegentoren in der letzten Minute der Nachspielzeit. Wir reden von Kiel, Fürth, Stuttgart, Heidenheim. Wenn diese Gegentore nicht passieren, steht der HSV als Aufsteiger fest. Das Ding ist, am Anfang habe ich noch gedacht, das ist Pech. Mittlerweile weiß ich, es ist kein Pech. Und zwar, die Gegner wissen, was passiert. Die lassen den HSV 60 Minuten schön den Ball hin und her schieben. Immer schön den Ball hin und her schieben. Vielleicht kriegen sie 200-300%ige Chancen. Die verballern sie eh alle in den meisten Fällen. So. Und in der 60. Minute fängt der HSV langsam an auszuwechseln, dann kommt der Bakariata von der Bank und so weiter und so fort. Und dann fängt das Gegnerteam an, den HSV unter Druck zu setzen, ihn zu pressen, ihn zu beschäftigen, ihn vorne anzulaufen, ihn unter Druck zu setzen. Und dann geht's hier oben im Kopf los. Da machen die Fehler über Fehler, werden immer wankelmütiger, werden richtig fragil, brechen zusammen und werden vom Gegner überrollt. Und genauso wenig, wie man damals in den 90ern fing das an, diese Narrative verneinen kann, dass die Bayern quasi nicht nur gewinnen, weil sie Glück haben, sondern weil sie eben die Mannschaft sind, die auch in der 94. Minute alles nach vorne schmeißen, um dieses Spiel zu gewinnen und sich nicht auf dem Unentschieden ausruhen. Genauso kannst du eben nicht sagen, der HSV hat nur Pech, weil es ist kein Pech. Die Gegner wissen das. Und die setzen die gezielt in den letzten 20 Minuten, in den letzten 10 und in den letzten letzten 5 Minuten so sehr unter Druck, dass sie genau wissen, wir kriegen das Ding. Guckt euch Heidenheim an, die letzten 10 Minuten. Das war vorher schon möglich, dass sie das Tor machen. Die haben eine riesige Chance vergeben. Dann hatten sie danach noch 2, 3 Schusschancen, wo du einfach nur der Gnade ausgeliefert bist, dass der Stürmer den Ball nicht richtig trifft. Sonst ist das Spiel schon vorher durch. Also es ist kein Pech, diese Last-Minute-Tore. Es ist kein Pech, es ist Unvermögen. Es ist einfach Unvermögen. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass dieser Verein auch dieses Jahr wieder nicht aufsteigt. Nächste Runde, zweite Liga, und hoffen, dass sie diesmal irgendwie den Schuss hören. Und der Trainer, Dieter Hecking, das war's in Hamburg. Auf Wiedersehen. Fucking Amici einwechseln. Gegen Holstein, gegen Kiel, gegen Kiel. Er steht 3-2 für den HSV. Und er wächst nichts gegen Amici. Der ist ein junger Kerl. Dem gehört vielleicht die Zukunft.
Ja, dem gehört die Zukunft.
Aber das du wächst, machst doch nicht 5 Wechsel.
Wer macht denn sowas?
Und wechselst den Amici ein. Warum? In dem Moment.
Wahnsinn.
Wechsel den auch, gib ihm doch mal eine Chance, wenn der Feind 3-0 führt oder so. Ja. Also in so einer Situation.
Aber nicht in so einer Situation.
Also, siehst du das irgendwie lächerlich?
Nein, ich sehe überhaupt nicht lächerlich. Das genau. Du kannst ja Amici nicht einfach reinschmeißen, so einen unerfahrenen. Und auf der Bank hast du noch den anderen da. Wie heißt er? Den
Reus.
Wie?
Es ist ja in dieser Saison nochmal eine Nummer bitterer als letztes Jahr. Weil letztes Jahr war es ja wirklich so, da musst du sagen, da hat sich das über Monate hinweg angekündigt, das Elend. Der HSV hat eigentlich seit Beginn der Rückrunde letztes Jahr nicht mehr geil gespielt und haben dann ja auch gegen Union und gegen Paderborn so richtig auf den Sack bekommen. Und 0-3, 1-4 war es ja, glaube ich.
Ich erinnere mich gar nicht mehr.
Nee, jetzt, diese Saison ist es halt so, das ist halt, wie du es gesagt hast, wenn die Spiele nach 19 Minuten zu Ende wären, es keine Nachspielzeit gäbe, hätte der HSV, ich glaube, 8 Punkte mehr und wären jetzt sicher aufgestiegen, weil die es einfach in der letzten Minute so verbaseln.
Und das sind auch die Momente, in denen Tobi Escher das erste Mal in seinem Leben auf Twitter emotional
wird. Ja, weil das so dumm ist, weil du bist halt 60 Minuten im Ballbesitz, der Gegner läuft hinterher, du hast halt den Gegner auch mit einer guten Taktik kalt gestellt. Du hast einfach auf Dreierkette umgestellt. Und es war halt nicht so wie letztes Jahr, wo plötzlich Douglas Santos Zehner war und alle dachten, was soll dieser Scheiß, das hat überhaupt nicht funktioniert. Sondern du hast eine neue Taktik, neue Aufstellung, alle denken sich, was für ein Scheiß. Und dann spielen die halt wirklich eine gute erste Halbzeit, sind voll dominant. Heidenheim, das Team mit der besten Defensive der Liga, schwimmt einfach mal und kriegt halt gar keinen Druck auf den Ball hin, haben halt gar keinen Ballbesitz mehr. Und du kriegst das aber nicht abgerufen über 19 Minuten. Und da muss man auch schon irgendwann fragen, ist da ein konditionelles Problem, vor? Weil die es halt wirklich nicht hinbekommen, das über 19 Minuten einfach den Ball laufen zu lassen. Einfach ruhig zu bleiben und den Ball laufen zu lassen. Und auch die Wechsel stimmen ja nicht. Du hast ja gerade schon gesagt. Dann hast du ja gemacht, ein sehr gutes Spiel, musst dann raus und dann bricht halt alles zusammen, weil Ken Zombie das nicht auflösen kann da. Und du machst dann halt immer diese 1-1-Positionswechsel, aber Es bringt halt nichts, dann einen Spieler reinzuwerfen auf einer Position, wo er es halt nicht die Leistung abrufen kann. Stichwort Jatta, der dann auf einer Harnik-Position spielen sollte, und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ist schon sehr, ja, es ist dieses Jahr noch blöder als letztes Jahr, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist noch dümmer und noch unnötiger, aber es ist, und da muss ich halt widersprechen, ich glaube nicht, dass sie Heidenheim hinten reindrücken und Heidenheim schwimmt.
Nee,
weil wie viele Chancen hatte der HSV?
Nee, aber nicht
wie viele Chancen hatten die gegen Heidenheim?
Die haben halt den Ball, die haben halt die komplette Dominanz. Sie hatten schon Chancen. Sie haben den Pfosten getroffen in der ersten Halbzeit.
Okay, pass auf. Erstmal, der HSV hat eine Eckenvariante. So, wir reden hier von Dieter Hecking, der seit 80 Jahren im Geschäft ist, der den DFB-Pokal gewonnen hat. Der HSV hat ich übertreibe nicht, eine Eckenvariante, die ist exakt so. Aaron Hunt schippt den Ball. Ohne jeden Druck auf den ersten Pfosten. Da gibt's einen Knäuel an HSV-Spielern, die alle nicht Kopfball spielen können. Und das war's. Und es ist noch nie irgendwas passiert. Und dieses eine Mal, Gideon Jung kriegt den Aussehen auf den Schädel und der fällt hinten an langen Pfosten ran. Das ist doch keine Chance, das ist Glück.
Das ist eine Chance.
Und das weiß was Gideon Jung, das Kopfballungeheuer Gideon Jung in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1-0 für den HSV, glaube ich, war es sogar. Oder 2-1, ich weiß nicht mehr. Dieser Kopfball, den er genau in die Mitte setzt, willst du mich eigentlich verarschen?
Der Kopfball ist halt schlecht gemacht, aber es ist doch eine Chance.
Das ist eine fucking Flanke, whatever, aus einer Standardsituation.
Ja, und ganz ehrlich.
Ach, come on. Und das ist alles.
Was haben den Amici? Hast du schon vergessen, dass er den einfach einwechselt?
Was ist mit dir eigentlich? Wieso fällst du mir jetzt in den Rücken?
Ich fall dir nicht in den Rücken.
Nur weil dir die Sonne aus dem Arsch scheint seit Jahren.
Ich fall dir nicht in den
Rücken. Erinnere dich mal zurück, wie das für dich war, als du Relegation gespielt hast.
Ich unterstütze dich. Ich finde das immer noch ein Unding. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht und kann es immer noch nicht fassen, dass der Amici eingewechselt wurde.
Ich möchte, dass dieser Mann aus dieser Sendung entfernt wird, sofort.
Bis zur 6. Minute hatte der HSV doppelt so viele Torschüsse wie.
Ja, aber ja, ich weiß.
Heidenheim,
aber
sie haben es zumindest geschafft, dass Heidenheim, sind in 17 Spielen dieser Saison ohne Gegentor
gewesen. Alter, hast du nichts aus Rumble in the Jungle gelernt oder was? Rope a Dope? Du bist Taktikgenie, check es doch. Heidenheim macht den Muhammad Ali. Die stellen sich so rein, wie jeder fucking Gegner, weil sie es gecheckt haben. Die stellen sich so rein, der HSV macht den George Foreman. Gasst sich out, wie man in Amerika sagt. Der HSV ist ab der 60. nicht mehr anwesend. Und dann kommt irgendwann der Knockout. Und das wissen die Gegner. Das ist kein Zufall.
Ja, jetzt kannst du nicht sagen, dass Marc Schnatterer schlägt eine Flanke in den Strafraum jetzt die mega geile Taktik ist und dass das als HSV
auch verteidigt bekommt. Wir hatten doch vorher schon zwei, drei Riesenchancen.
Ja, aber es war jedes Mal, Marc Schnatterer schlägt eine Flanke in den Strafraum rein.
Ja, genau. Ja, aber es reicht ja. Warum? Weil es ein Hühnerhaufen ist dahin.
Aber weil der HSV zu blöd ist doch.
Das ist doch, wir sind uns doch einig. Du siehst es schon. Allein diese Mentalität, wie die betteln um den Ausgleich. Pollersbeck. Weil der HSV könnte mit dem Sieg Stuttgart unter Druck setzen, so dass Stuttgart gewinnen muss. Und die sind auch labil ohne Ende. Pollersbeck nimmt den Ball. Hey, wir können das noch gewinnen. Nee, weißt du was? Ich gehe mal jetzt nach hinten, nehme mir mal einen Schluck Wasser, hol mir mal die Gelbe ab, um allen zu zeigen, dass wir diejenigen sind, die hier was zu verlieren haben. Das ist vom Kopf her. Warum sagen die nicht, wir gehen auf Sieg? Wir haben auch was zu gewinnen. Wir wollen direkt aufsteigen.
Pollersbeck hat euch mindestens zweimal hart den Arsch gerettet in dem Spiel. Ich finde, er hat eins seiner besseren Spiele gemacht.
Ich rede doch nicht von irgendwelchen Paraden. Ich rede von der mentalen Einstellung. Dass die ganze Mannschaft zittert sich zum Unentschieden.
Digga, das ist Quatsch. Also, dass er jetzt kurz vor Ende auf Zeit spielt und sich die scheiß Gelbe abholt, ich finde, das hätte jeder gemacht zu dem Zeitpunkt. Und am Ende liegt das auch nicht in der, also, das war ja am Ende nicht mal eine Flanke, Alter. Das ist nicht mal eine Bananenflanke. Das war eine Mondrakete, die oben explodiert ist und zufällig wieder runtertropft. Dann machst du erst Kontakt rein, erst Kontakt ins Tor. Das
war doch gegen Kiel das Gleiche. Guck dir die Dinge an, das meine ich doch. Die Gegner wissen das. Die müssen nur noch den Ball irgendwie nach vorne bringen und den zweiten Ball holen, weil die auch geistig gar nicht mehr anwesend sind dahin. Das ist kein Zufall. Und davor hatte Heidenheim auch zwei, drei Schusschancen.
Wie bitte? Das Problem beginnt doch aber im Mittelfeld, nicht in der Verteidigung. Wenn du die komplett, so wie ich das wahrgenommen habe, sind die auf außen einfach durchgelaufen. Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sehe. Ich habe es nicht komplett gesehen, das Spiel. Aber gerade so ab 75. Minute konnten die doch außen, hatten die doch eine freie Fahrt.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein Exklusivrecht da hinten ist. Bitte? Entschuldigung, ich bin in Rage. Sag nochmal.
Nein, alles gut. Mir geht es nur darum, ich will nicht nur die Verteidigung dann irgendwie durch den Dreck ziehen, sondern wenn du gar keinen Zugriff im Mittelfeld hast und das irgendwie freigibst an eine Mannschaft, die zu Hause seit Oktober ungeschlagen ist oder sowas, ne?
Du, ich bin voll bei dir. Ich will das auch nicht auf die Verteidigung reduzieren. Ich will das auf alle ausweiten. Auf alle.
Und Pollersbeck hat, wie gesagt, ein gutes Spiel, also für meine Begriffe eines der besseren Spiele gemacht.
Du, ich bin auch bei dir. Ich
finde auch, die Body Language von ihm gut war. Er hat seine eigene Parade richtig geil gefeiert. Ich mag das, wenn man sich pusht und damit
ja,
auch.
Der ist immer im Golden Cut in Hamburg, wo er feiert, ja.
Ich bin da, bitte?
Der Pollersbeck kann feiern, habe ich nur gesagt. Der weiß, wie das geht. Was meinst du, warum der anderthalb Jahre auf der Bank saß? Weil er weiß, wie man feiert.
Ja, gut.
Ja, ist doch so.
Das kann und möchte ich jetzt nicht kommentieren, aber jetzt in diesem Moment hat er mir noch am besten gefallen und ich finde, ihm kann man jetzt so, was das so das Emotionale angeht, keinen Vorwurf machen. Für mich ist vorne einfach, und ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, dieses Auspowern, was du gesagt hast, habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich fand den HSV jetzt auch nicht zwingend. Meine ich überhaupt nicht böse. Und ich finde auch die ganze Häme, ich muss mal jetzt alle Werder-Fans, die da jetzt mit Häme um die Ecke kommen, finde ich ein bisschen unangebracht. Ich hätte lieber ein Nordderby, und zwar das Nordderby, in der ersten Bundesliga als um die erste Bundesliga. Und die Häme, die steht uns nicht gut. Finde ich doof.
Aber ich finde diesen sehr leidenschaftlichen Ausbruch, der sich aufgestaut hat über mindestens 10 Jahre. Sind zehn Jahre, okay. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, weil wenn der HSV doch noch aufsteigen sollte, dann kriegst du auf jeden Fall einen geilen Zusammenschnitt von mir.
Dann bist du auch in Erklärungsschuld. Dann kriegst du vor allem 10 Euro von mir.
Und wer kriegt eigentlich einen Drucker? Ah, egal, das klären wir irgendwann. Ja, egal, ey, das musst du mal raus. Ganz ehrlich, Leute, es ist einfach so zum Kotzen. Ich sag's gar nicht, es macht so keinen Spaß mehr. Es macht einfach so keinen Spaß. Also, rein, ich hab so, ihr beide könnt euch das jetzt vorstellen und so. Du hast noch graue Erinnerungen an schlimme Tage. Du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede. Aber dazu sitzen, sich das an, sich dieses Elend in der Entstehung zu beobachten. So, und egal, mit wem ich rede, ich habe jetzt das Spiel bei meinen Eltern geguckt, meinem Vater zusammen. Und die haben
komplett. Du wolltest nicht mehr gucken.
Ja, ich weiß, ich habe mich selbst betrogen, aber ich war bei meinem Vater und der wollte es gerne gucken. So. Und ich habe mich nicht daran gehindert. Aber wir wussten beide, was passiert. Wir haben uns das vorher gesagt. Davor habe ich mit einem meiner besten Kumpels irgendwie per WhatsApp wir wussten beide, was passiert. Jeder weiß, was passiert. Das meine ich, es ist kein Zufall. Jeder weiß, was passiert.
Das ist aber wirklich krass. Weißt du, bei mir in der Backspin-Gruppe ist auch ein HSV-Fan. Schöne Grüße an Kuba an dieser Stelle.
Ja, Kuba, geil.
Der Original. Ich glaube, beim Stand von.
War der manchmal Dortmund?
1:1 oder beim 1:1, ich glaube, beim Stand von 1:1 schreibt er, weil er so frustriert über das 1:1 war, meinte er irgendwie sowas von wegen,
ich hoffe, der HSV wird noch Vierter, ich kann dieses Elend nicht mehr erlauben, nicht mehr ertragen. Ja. Zack, 2 Minuten später fällt das 2:1 für Heidenheim. Als ob das bestellt war.
Nee, es war wirklich bestellt. Ich wünschte, ich könnte geskriptete Dialoge, die ich mit meinem Vater hatte, schicken vor dem Tor. Das meine ich. Und das ist das Traurige. Es ist einfach auf allen. Oh, und Leute, das Schlimmste ist, ich liebe Fußball. Ich liebe diesen Scheiß. Ich war mit 5 im Fußballverein, habe ich euch schon 1000 Mal erzählt, bevor ich in der fucking Schule war. Ich liebe den Scheiß. Aber der Verein ruiniert mir das. Weißt du, wie wenig Spaß? Nächste Woche Saisonfinale.
Aber kann man da wirklich versprechen, dass das vercoacht hat? Guck mal, soweit ich weiß, ist der Hamburg jetzt mit diesem Spieltag das allererste Mal nicht in den Top 3. Ist das richtig? Ich meine mich, das korrekt
Ende zu haben. Das kann gut sein, ja.
So, das heißt, sie waren immer dabei, direkt oder wenigstens sicher über die Relegation wieder den Aufstieg zu schaffen. Und ich halte die zweite Liga in dieser Saison für bockstark.
Also jetzt seit dem zweiten Spieltag waren sie immer auf einem...
Ja, aber
dann kannst du ja nicht sagen, dass der Trainer es komplett verkackt hat für den HSV. Es ist dann jetzt anscheinend ein Mentalitätsproblem der Elf, die da kommt.
Ja, aber du hast schon gemerkt, dass in der Rückrunde diverse Abnutzungserscheinungen beim HSV da waren, konditionell, aber auch taktisch.
Und du siehst auch taktisch, und du siehst beim HSV die Art und Weise, wie sie spielen. Dieses Ballgeschiebe. Und jetzt, ich versuche jetzt mal ein bisschen sachlicher zu werden und diesen emotionalen Ausbruch mal kurz auszuklammern. Es ist nicht so, dass ich jemals irgendwie Pressekarten vom HSV bekommen hätte. Also ich kann mir auch nichts ruinieren. Also de facto Hacking mit der Mannschaft, die er eigentlich ja vielleicht auch hat, hat dann auch nicht viel entwickelt. Also die schieben sich den Ball in. Die sind natürlich Favorit. Die haben immer das Pech, dass die Mannschaften sich den Arsch aufreißen, wenn es gegen den HSV geht. Und selbst wenn es geht für sie um nichts mehr, trotzdem reißen sich Fürth und Kiel den Arsch auf und feiern das den Last-Minute-Treffer irgendwie wie Pollersbeck. Und so, das muss man auch fairerweise sagen, aber du siehst eben auch nicht, dass sie irgendwie irgendwas entwickeln, eine Geschwindigkeit, einen Zug zum Tor, gewisse Abläufe oder so, sondern es ist alles sehr, sehr ausrechenbar, sehr träge. Und natürlich sind sie eigentlich individuell auf dem Papier besser als 16 von 18 Mannschaften in der Liga oder 15. Sie selbst eingerechnet, aber trotzdem musst du da einfach mehr draus machen irgendwie. Finde ich, der Trainer hätte mehr Varianten, das fängt bei den Ecken an, mehr Varianten entwickeln müssen.
Lass uns auf einer positiven Note diese Sendung beenden.
Wie willst du das denn machen?
Alex Meyer, Fußballgott ist zurück bei Eintracht Frankfurt, trainiert die U16.
Ja, positive Note, Arminia Bielefeld ist aufgestiegen in der vergangenen Woche.
Ja.
Arminia Bielefeld ist in die Liga zurückgekehrt mit insgesamt 2 Niederlagen.
Das ist auch eine gute Note, das stimmt.
In der zweiten Liga verdient. Mit 2 Niederlagen verdient. In der gesamten Saison, sogar weniger als die Bayern. Okay, Bielefeld hat öfter unentschieden gespielt, aber zeigt halt schon, wie unfassbar stabil diese Mannschaft war. Also einfach nur 30 Gegentore kassiert in allen Ligaspielen bisher. Die haben halt wirklich den Gegner laufen lassen, die haben defensiv kompakt gestanden. Das war nicht immer so ansehnlicher Fußball in dem Sinne, dass es jetzt mega Kombination war, aber die haben einfach so solide immer gespielt. Die haben immer kompakt gestanden, immer den Gegner gut gestört, immer auch gut das Spiel aufgebaut und hatten dann vorne mit Klose halt noch einen Stürmer, der dann auch eine Flanke im Zweifelsfall reinwuchtelt beim Stand vom 0:0. Das war grundsolide und mehr als verdient dieser Aufstieg.
Ja, aber schieße ich mich an.
Hat das vor der Saison mal ganz klar, wo waren die vor der Saison eingeschätzt?
Die haben ja selber gesagt, dass sie um den Aufstieg mitspielen will, aber dass es so gut ist, da haben sie, glaube ich, nicht erwartet.
Mhm.
Die waren schon tatsächlich in den erweiterten Kreis, aber jetzt nicht. Die Aufstiegskandidaten Nummer 1 waren Stuttgart und HSV. So. Und
klar.
Es gab auch noch Hannover. Da waren ja auch noch Absteiger. Hannover,
Nürnberg, Kiel.
Ja.
Entschuldigung.
Was?
Ja.
Meine Hannover, Nürnberg, Kiel, so die ganze Liga war. Also ich hätte niemals mit Bielefeld gerechnet. Umso beeindruckender, dass sie, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass Klos, den ich auch schon gefühlt beim Drittliga-Aufstieg das entscheidende Tor abköpfen sehen, jetzt nochmal Bundesliga spielen darf an seinen alten Tagen.
Ja, das ist, es freut mich sehr für den. Und das ist genau auch so ein bisschen der Unterschied. So diese Mentalität, der Klos einfach. Also ist doch so. Der Typ, der zittert nicht. Ne? Der hat keine Matschebeine, sondern so, zack, ey. Der hat einfach, vom Kopf her ist der einfach auch aufgestiegen. Der ist mit seinem Kopf aufgestiegen und dann mit seinen Beinen. Und deswegen, Gratulation an Bielefeld, Gratulation an Stuttgart. Ich muss fairerweise sagen, auch Stuttgart hat nicht gut performt. Die haben jetzt am Ende massiv davon profitiert, dass Heidenheim und der HSV sich gegenseitig überboten haben, im Chancen liegen lassen. Das ist ihr Glück. Aber eigentlich 7 Punkte hinter Bielefeld ist eine Enttäuschung, auch aus VfB.
Ja klar, das war eine enttäuschende Saison für die mit Trainerwechsel, mit Chaos, mit allem drum und dran, mit Verlängerung und dann verlieren sie nachher die Spiele, haben sich reingesetzt jetzt. haben im richtigen Moment nochmal jetzt gesagt, wir stellen nochmal von Vierer auf Dreierkette um, probieren was Neues, zack, 5-1 gegen Sandhausen, zack, 6-0 gegen Nürnberg und das genügt dann. Aber es ist natürlich, da ist auch im Sommer jetzt, wird viel Bewegung sein, viel Action sein, viele altgediente Spieler, die aufhören, Mario Gomez, der jetzt vielleicht Karriere beendet, vielleicht noch was anderes macht, aber auf jeden Fall nicht mehr in Stuttgart spielt. Die werden nochmal sich sortieren müssen, ehe sie in der ersten Liga sind, aber die haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt, muss man auch sagen. Und im nächsten Jahr kräht da kein Hahn mehr nach, ob die nun Zweiter, Erster.
Da hast du recht. Da hast du völlig recht, aber ich wollte nur mal sagen, weil ich auch so ein, zwei Stuttgart-Fans habe, die mir ab und zu mal schreiben und die schreiben auch immer nur, wie scheiße ist, alles in Stuttgart ist.
Ja. Ja, klar.
Und das geht so ein bisschen unter, weil die Scheiße im Norden noch doller stinkt, aber da hinten in Stuttgart, also da, wir haben verdammt Glück gehabt, dass die anderen mitgespielt haben, weil sonst wäre echt Stuttgart.
Stuttgart ist scheiße, aber mit Ergebnissen scheiße.
Ja, am Ende. Muss man sagen. Ich wollte nur sagen, auch Glückwunsch an Stuttgart. Sie haben weniger schlecht agiert am Ende als der HSV, aber ich wollte es auch richtig einordnen, weil im Gegensatz zu Bielefeld steigen die eben nicht hochverdient auf, sondern die haben verdammt Glück gehabt auch. So, ihr habt verdammt Glück gehabt, dass ihr diese Sendung gucken durftet. Mit unserem guten Freund Daniel Boschmann, lass dich mal wieder hier blicken.
Ja, sehr gerne sogar. Wir müssen mal wieder ein Duell machen.
Aber nicht zu deiner Zeit.
Ja doch, Chat-Duell wollte ihr auch kommen, wenn es wieder geht. Dürfen wir zurzeit nicht. Und hier, ich schreibe dir noch mal eine SMS wegen dem Van da oder wegen dem Sommerauto da.
Ja, dreimal die 4, dreimal die 1.
Dreimal die 4, dreimal die 1 Natur, ich weiß.
Ich freue mich sehr. Also dir lieben Dank, Nico, euch beiden wünsche ich von Herzen viel Glück und das ist nicht geheuchelt. Die Chance, dass wir in der Relegation gegeneinander spielen, ist relativ gering. Von daher meinetwegen, ich hatte nur keinen Bock.
Lass machen.
Nur keinen Bock in Bremen in der Relegation.
Lass machen. Digga, original, lass machen. Lass einfach Nordderby in der Relegation. Komm, bitte.
Ja, oder nächstes Jahr zweite Liga ist auch cool mit mir. So, dann haben wir eine schöne Nordliga. Braunschweig steigt auf, Pauli darf bleiben. Dann hast du
Regionalliga
Bremen, Nord, HSV,
Hannover,
Osnabrück. Also, es ist eine schöne Nordliga. Und, ach ja,
Vielleicht noch Rostock über die Relegation.
Eventuell Rostock noch. Und ich wollte noch kurz, Dresden verabschiedet sich auch aus der zweiten Liga. Und das ist jetzt dann doch eine Note Moll am Ende.
Wir nächste Woche
noch mal drüber reden. Da reden wir noch mal drüber, liebe Dresdner. Denn das ist eine sehr tragische Geschichte. Das machen wir dann das nächste Mal. Wir haben euch nicht vergessen. Jetzt kommen die Silver Kids, glaube ich, ne, mit dem Game Talk. Die sitzen da schon. Dennis Ritarski mal wieder da. Euch jetzt viel Spaß beim Game Talk. Habt einen guten Montagabend. Tschüss und auf Wiedersehen. Nur der HSV.
Wieder schauen.
Wir sind der HSV.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.